ARD. Medienmagazin Podcast mit Jörg Wagner.
Dieser Handshake auf dem Rollfeld, dann Wladimir Putin, der eingeladen wird in die US-Präsidentenlimousine, also kutschiert von Donald Trump zum Gipfelort. Was sind das für Bilder?
Also es geht natürlich um die Macht der Bilder auf beiden Seiten. Da ist die erste Runde ganz klar an Putin gegangen, denn der ist lächelnd aus dem Flieger ausgestiegen, sehr dynamisch die Treppe runtergekommen, deutlich dynamischer als Donald Trump, hat ihm jovial die Hand geschüttelt, man hat gescherzt, man ist zusammen den roten Teppich langgelaufen, hat sich dann auf diesem Podest gemeinsam präsentiert. Ja, und dann sind die beiden, du hast es gesagt, in das Biest gestiegen, obwohl auch Putin sein Auto den Aurus Senat dabei hat. Das heißt, sie hätten durchaus getrennt fahren können. Das war offensichtlich im Protokoll so vorgesehen. Aber dann ist Putin eben ins Biest mit eingestiegen. Die beiden haben gescherzt. Das ist schon eine sehr bemerkenswerte Szene, dass der russische Präsident ohne eigenen Begleitschutz da einfach so bei dem Amerikaner einsteigt. Aber das ist natürlich etwas, worauf Putin auch gesetzt hat. Denn der möchte zeigen, seht her, es gibt einen internationalen Haftbefehl gegen mich. Aber ich bin trotzdem hier eingeladen bei den Amerikanern. Ich bin trotzdem auf amerikanischem Boden und ich fahre sogar in der Limousine mit. Das heißt, diese Runde, würde ich sagen, der Bilder ging eindeutig an Putin.
Marc Steinhäuser, Moderator bei Phoenix, und Gudrun Engel, Leiterin des ARD-Studios in Washington, waren das. Zur Macht der Bilder, man kann auch vom Framing sprechen. Und in diesem Medienmagazin vom 16. August 2025 geht es auch um die Macht von Bildern, Framing und Nachrichten überhaupt im Israel-Gaza-Konflikt. Und wir fragen, die ProSiebenSat.1 SE hat das Bieterverfahren abgeschlossen. Was bringen die neuen Investoren überhaupt? Sowie aus Anlass des 70. Gründungsjubiläums der RBB Media GmbH, wie es mit der Werbung anfing im Sendegebiet und wie es weitergeht. Und das alles wie gewohnt.
Vom Mund zum Ohr, auf dem Strahle der elektrischen Kraft.
Im Krieg Israels gegen die Terrororganisation Hamas sind bisher nach UN-Angaben mehr als 240 Journalisten gestorben.
Bei einem Luftangriff auf ein Medienzelt im Gazastreifen sind laut dem arabischen Sender Al Jazeera 5 Journalisten getötet worden.
Darunter der Korrespondent Al-Sharif.
Viele Fragmente des Krieges hat Anas Al-Sharif in den letzten 22 Monaten aus dem Gazastreifen begleitet und darüber berichtet. Auf sozialen Netzwerken und im katarischen TV-Sender Al Jazeera. Seine Unterstützer sagen, als mutiger Journalist, der sein Leben riskiert. Seine Kritiker wiederum werfen ihm eine Nähe zur Hamas vor. Israelischen Berichten zufolge war er Mitglied der Terrororganisation.
Das israelische Militär wirft einem der Getöteten vor, ein Anführer der Terrororganisation Hamas gewesen zu sein.
Das israelische Militär beschuldigt den Reporter, eine Terrorzelle der Hamas angeführt zu haben. Der Sender weist dies zurück.
Er hat außerdem eben Selfies mit verschiedenen Hamas-Politikern veröffentlicht, die auch definitiv aus seinem Kanal stammen, unter anderem eben mit dem Hamas-Chef Sinwar, das lässt sich belegen. Aber ein Beleg, dass er ein aktiver Kämpfer war, ist es eben nicht. Also eine fehlende kritische Distanz zu Hamas als Journalist lässt sich da durchaus ableiten. Aber eben nicht, dass er eine Terrorzelle geleitet habe, die eben auch Luftangriffe gestartet habe, das, was jetzt die israelische Armee behauptet hat.
Mehrere Journalistenverbände verurteilten den Angriff.
UN-Generalsekretär Guterres hat den Angriff verurteilt. Das Auswärtige Amt fordert Aufklärung.
Das war eine Collage aus Originaltönen von ARD und ZDF in dieser Woche. Nach wie vor ist Journalismus in der Krisenregion Gaza stark beeinträchtigt. Darüber sprach ich mit Fabian Goldmann. Er ist freier Journalist und Buchautor. Und ich fragte ihn zunächst, ob Israel immer noch nicht unabhängige Journalisten ins Krisengebiet lasse.
Ja, da gibt es auch keinen Zweifel daran. Das ist unzählige Male von NGOs und allen möglichen Organisationen bestätigt. Also als ausländischer Reporter hat man überhaupt gar keine Chance, in den Gazastreifen zu kommen. Seit dem 7. Oktober ist es bereits der Fall. Es gibt immer wieder Proteste von Medien dagegen, aber Israel rückt sich da kein Stück. Deshalb liegt die ganze Last der Berichterstattung auf palästinensischen Reportern. Und da muss man leider auch sagen, dass von denen immer weniger gibt, vor allem weil die israelische Armee die scheinbar auch zielgerichtet ermordet. Also es gibt seit dem 7. Oktober über 200 getötete Medienschaffende im Gazastreifen. Und ganz oft gingen diesen Tötungen auch gezielte Diffamierungskampagnen durch die israelische Regierung, israelische Botschaften, israelische Armee voraus, wo die dann als Terroristen oder Hamas-Mitglieder geframed wurden. Und ja, wenn wir jetzt Medien in Deutschland kritisieren wollen, dann muss man leider auch kritisieren, dass viele deutsche Medien da mitmachen. Also generell gibt es ein Problem in deutscher Berichterstattung dahingehend, dass Medien, vor allem in der Nachrichtenberichterstattung, einfach völlig unkritisch die Angaben von Israels Armee und Regierung übernehmen. Ich habe das mal für mein Buch ausgewertet, also über ungefähr 75% der Nachrichten in der Nahostberichterstattung basieren auf staatlichen Angaben und da nochmal die allermeisten auf Angaben von Israels Armee und Regierung. Das endet dann häufig in so Schlagzeilen wie Angriff auf Hamas-Kommandozentrale, wenn in Wahrheit irgendeine Schule oder Krankenhaus getroffen wurde. Und das diese Übernahme von diesen israelischen Darstellungen, israelischen Erzählungen, das spiegelt sich eben auch in der Berichterstattung über getötete palästinensische Reporter wieder, wie gerade aktuell über in der Berichterstattung über den Al Jazeera-Reporter Anas al-Sharif, der zusammen mit 5 Kollegen war es, glaube ich, letzten Sonntag in Gazastreifen getötet wurde. Und in ganz vielen Medien von Bild bis Taz hat man zuerst sehr prominent die israelische Darstellung, wonach es sich bei Anas al-Sharif um einen Hamas-Terroristen handeln sollte, die durch nichts belegt ist, diese Vorwürfe durch nichts belegt sind, wurde berichtet. Und da muss man eigentlich nach 2 Jahren mittlerweile wirklich sagen, dass es nicht einfach nur schlechte Berichterstattung ist, zu schlechter Informierung der Öffentlichkeit führt, sondern dass sich da Medien in Deutschland Mitschuld machen an den Verbrechen der israelischen Armee.
Nun ist ja ein bisschen Zeit jetzt ins Land gegangen seit der Tötung von Anas al-Sharif und es gibt Verifizierung, es werden Fotos rückwärts im Internet zurückverfolgt, es werden seine Posts analysiert. Hier klar eine Linie zu ziehen und zu trennen und zu sagen, er hat nichts mit der Hamas zu tun, lässt sich das wirklich noch halten?
Ja, die klare Linie ist ganz klar, die Genfer Konvention, erstes Zusatzprotokoll, Artikel 79, die sagt Journalisten, sind unter gar keinen Umständen legitime Angriffsziele, es sei denn, es sind bewaffnete Kombattanten, die sich eben an Kampfhandlungen beteiligen und so einen Vorwurf gibt es von gar keiner Seite gegenüber Anas al-Sharif. Und jetzt irgendwelche alten Tweets als vermeintliche Legitimation von einem Mord herauszugreifen, ist was wir in überhaupt gar keinem anderen Kontext jemals machen würden. Stellen Sie sich mal vor, also morgen wird der RBB bombardiert und das Erste, worüber Medien berichten, sind irgendwelche Tweets von vor 2 Jahren von RBB-Mitarbeitern. Das ist wirklich nur in der Berichterstattung über Israel und Palästina gängig, weil, glaube ich, spielt auch eine große Rolle, dass wir uns einfach schon so sehr an die Entmenschlichung von Palästinensern gewöhnt haben, schon so sehr diese Antiterror-Hamas-Narrativ von der israelischen Regierung verinnerlicht haben, dass wir irgendwie gar nicht mehr Minute innehalten und darüber nachdenken, welche Folgen auch unsere Berichterstattung, also mit uns meine ich Medienschaffende, haben. Früher war ich immer mal oder auch jetzt ab und zu noch in Ländern des Nahen Osten unterwegs, in Syrien, in Ägypten, vielen anderen Ländern. Und da kenne ich solche Vorwürfe aus Staatsmedien oder von Regierungsinstitutionen, wo auch kritische Journalisten als Terroristen mit irgendwelchen völlig absurden Belegen diffamiert werden und dann auch häufig entweder getötet werden oder in irgendwelchen Kerkern verschwinden. Und man muss wirklich sagen, dass das Niveau ist mittlerweile, auf dem sich deutsche Nahostberichterstattung befindet.
Aufgefallen ist mir in dieser Woche auch ein Instagram-Post eines Kommentars vom DJU-Co-Vorsitzenden, also der Deutschen Journalistenunion, Lars Hansen. Ich zitiere mal, der getötete palästinensische Journalist Anas al-Sharif hatte offensichtlich eine inhaltliche Nähe und gute Kontakte zu Hamas. Wer den 7. Oktober auf Social Media bejubelte und immer wieder emotionale Nähe zu Hamas-Kämpfern demonstriert, ist sicher kein neutraler Beobachter. Das macht ihn zu einem Journalisten mit klarer inhaltlicher Haltungstendenz und damit vermutlich nicht zum besten Journalisten, den Al Jazeera hatte. Es machte ihn womöglich auch zu einem Terrorsympathisanten, wenn man sein Posting zum 7. Oktober ansieht. Zitat Ende. Das ist ein Kommentar nach Artikel 5 Grundgesetz, darf jeder seine Meinung frei verbreiten. Wie wirkt diese Einschätzung auf Sie?
Ja, erschütternd. Also ich finde es wirklich eine Schande, was die DJU da macht. Also erstmal, dass es überhaupt mal ein Statement gibt zur Tötung von palästinensischen Journalisten, ist schon mal ein Fortschritt. Also in dem ersten Slide von diesem Instagram-Post hat sich die DJU ja bekannt zur Sicherheit von Journalisten im Gazastreifen, was es trotz über 200 getöteter Medienschaffenden in den letzten Jahren bisher so gut wie gar nicht gab von DJU. Aber dann eben im gleichen Atemzug diese tödliche Propaganda der israelischen Regierung zu übernehmen, die ganz konkret dazu führt, dass Medienschaffende im Gazastreifen ihres Lebens nicht sicher sind, ist einfach völlig, ich finde da gar keine Worte dafür, vor allem durch eine Organisation, deren Aufgabe es ja ist, die Interessen von Journalisten zu vertreten. Und übrigens, dass es sich dabei um eine Desinformations- und Diffamierungskampagne Israels handelt, das ist auch völlig klar und gut belegt. Also es gibt da, das Committee to Protect Journalists hat sich dementsprechend geäußert, Reporter ohne Grenzen, UN-Vertreter. Auch aktuell gibt es diese Woche eine Recherche im israelischen 9to7-Magazin, wo es darum geht, dass die israelische Armee eine eigene Einheit nur dafür aufgebaut hat, um irgendwelche Hamas-Vorwürfe gegenüber Journalisten zu konstruieren, um diese dann im zweiten Schritt umbringen zu müssen. Und wir müssen uns klar machen, dass eben Medienschaffende oder auch Medienvertreter in diese Informationen einfach so unkritisch wiedergeben, sich an diesen Kampagnen beteiligen, die letztlich zum Tod von unseren Kollegen im Gazastreifen führen.
Was raten Sie denn jetzt denjenigen, die uns hier zuhören und mehr als nur irritiert sind, wenn sowas passiert? Man kann es ja nicht selber nachrecherchieren, was denn stimmt und was nicht. Denn wenn es da, wie von Ihnen beschrieben, sogar eine Desinformationseinheit gibt, dann werden ja die Quellen auch nicht sauber sein. Also da wird ja dann wahrscheinlich rückwirkend auch manipuliert werden. Das ist ja wenigstens seit dem Zweiten Weltkrieg auch bekannt, dass es da immer wieder Spezialeinheiten gibt. Stefan Heim, der DDR-Schriftsteller später, gehörte zu so einer US-Einheit im Zweiten Weltkrieg, der gesagt hat, er weiß, wie man auch Menschen manipulieren kann. Aber das ist jetzt ein anderes Thema. Mich würde dennoch noch mal interessieren, was Sie uns empfehlen, wie wir mit Nachrichten aus diesen Krisen und Kriegsgebiet umgehen sollten.
Ja, also für die deutsche Medienlandschaft ist da wirklich schwer zu sagen, wie man da als normaler Mediennutzer noch die guten Informationen rausfiltern soll, weil sich dieses Versagen wirklich, wir haben jetzt ein Beispiel rausgegriffen, aber dieses Versagen seit dem 7. Oktober wirklich auf die ganze Berichterstattung mit ein paar guten Ausnahmen vielleicht versehen ausbreitet. Es fängt an von fehlender Perspektivenvielfalt zum Beispiel, dass man so gut wie keine palästinensischen Stimmen überhaupt hört, sei es in Talkshows oder in Nachrichten. Es geht weiter von der Übernahme von israelischen Armeemeldungen, die einen Großteil der Berichterstattung ausmachen, bis hin zur Bereitstellung von oder zur Nichtbereitstellung von notwendigen Kontexten zum Verständnis des Konflikts. Zum Beispiel ist überall immer noch vom Kampf gegen die Hamas die Rede, obwohl mittlerweile alle großen Menschenrechtsorganisationen, jetzt sogar die israelischen, ganz klar von dem Genozid sprechen. Das spiegelt sich in unserer Berichterstattung über die ganze Breite eigentlich nicht wieder. Und was ich raten würde, ist, wenn man aus deutschen Medien noch was Positives ziehen will, muss man sich wirklich genau die Autoren anschauen. Also es gibt zum Glück in vereinzelten Medien immer noch gute einzelne Journalisten, die oft gegen große Widerstände in ihren Redaktionen dann doch guten Journalismus hervorbringen.
Nennen Sie ruhig Vorbilder für Sie.
Also es gibt beim Spiegel zum Beispiel Dunja Ramadan, bei der Taz gibt es Daniel Bax, es gibt freie Journalisten wie Hanno Hauenstein oder Christine Hellberg. Ja, viele, viele mehr, tut mir leid an die vielen, die ich jetzt vergessen habe. Muss man aber auch aufpassen, oft habe ich den Eindruck bei Medienkonsumenten, wenn die mal so einen guten Bericht entdecken, im Spiegel zum Beispiel, denken die jetzt, der Spiegel hat generell seine Berichterstattung irgendwie geändert. Das ist oft nicht der Fall. Wie gesagt, oft werden diese einzelnen guten Berichte gegen große Widerstände innerhalb der eigenen Redaktion durchgedrückt. Und was hilft, ist vielleicht auch, sich in ausländischen Medien umzuschauen. Auch in anderen westlichen Ländern gibt es ein Problem mit der Nahostberichterstattung. Aber ich würde sagen, nirgends ist das Problem so groß wie in Deutschland. In vielen anderen westlichen Ländern auch hat man zumindest immer noch ein paar gute Medien. The Intercept in den USA oder Democracy Now oder den Guardian in Großbritannien oder Haaretz und 9to7-Magazin in Israel. Und das gibt es in Deutschland eigentlich so gut wie gar nicht. Also wenn man dazu die Möglichkeit hat, solche Medien zu nutzen, dann sollte man das auf jeden Fall auch tun.
Gibt es Komplettausfälle? Also, dass Sie sagen, meidet das Medium, da ist überhaupt nichts richtig, was dort berichtet wird?
Also die Bild auf jeden Fall oder generell Springer. Also habe ich noch nie einen nie einen Bericht zum Nahen Osten gelesen, der wirklich fehlerfrei ist, wo sich keine Einseitigkeiten, Stereotype und so weiter, Auslassungen, fehlende Kontexte drin finden lassen.
Mag da die auch in den Arbeitsverträgen reingeschriebene Freundschaft zu Israel, mag das ein Hindernis sein?
Ja, ich glaube, die Freundschaft zu Israel in den Arbeitsverträgen ist eher ein Ausdruck des generellen Selbstverständnisses von Springer. Also am Anfang war nicht der Arbeitsvertrag, sondern am Anfang war das Selbstverständnis. Und das kann man wirklich sehr gut nachweisen in der Bildberichterstattung. Also palästinensische Opfer kommen da wirklich systematisch nicht vor. Ich habe das gerade für mein Buch ausgewertet, für viele verschiedene Medien, und in überall findet man diesen krassen Bias zugunsten israelischer Opfer, über die also allein schon in Zahlen viel häufiger berichtet wird. Beim Spiegel ist zum Beispiel, sind israelische Opfer um das 30-fache überrepräsentiert gegenüber palästinensischen Opfern, bei der Tagesschau um das 40-fache, bei der Bild um das 100-fache. Und wenn man sich das konkret anschaut, dann äußert sich diese Problematik nicht nur in der Quantität der Berichterstattung, sondern vor allem in der Qualität, weil zum Beispiel über israelische Opfer dann viel empathischer berichtet wird. Man sieht die Angehörigen weinen über dem Sarg, man erfährt die Namen, die Geschichten und so weiter. Palästinensische Opfer gibt es eigentlich, wenn über sie berichtet wird, dann als Zahlen, die dann häufig noch in Frage gestellt werden. Und das, wie gesagt, ist bei der Bild am krassesten, aber es ist bei eigentlich allen großen Medien der Fall, würde ich sagen, in Deutschland.
Lässt sich das mit unserer deutschen Vergangenheit nur erklären? Oder gibt es auch andere Erklärungsversuche von Ihnen, vielleicht auch in dem Buch, warum der bundesdeutsche Journalismus so extrem große Probleme hat, diesen Konflikt abzubilden?
Ja, diese Ursachen dieser ganzen Problematik ist ein Thema wahrscheinlich für mehrere Bücher sogar. Das ist wirklich eine komplexe Frage, und ich würde auch davor warnen, sich das zu einfach zu machen. Es gibt auch häufig so Erklärungen, dass Medien staatlich gelenkt sind, und dann ruft irgendjemand an, oder solche Vorstellungen gibt, der dann die Berichterstattung vorgibt. So ist es leider, muss man sagen, nicht, weil wenn es so wäre, dann wäre auch die Lösung ganz einfach. Dann muss man einfach nur diese Institution irgendwie attackieren, die Medien da zur Zensur treibt. Aber es ist halt leider viel differenzierter. Ein Problem ist tatsächlich schon irgendwie so eine Staatsnähe, würde ich sagen, auch Staatsgläubigkeit. Es gibt ja diesen Begriff des Verlautbarungsjournalismus, also dass sich Medien vor allem am politisch Vorgegebenen, Das können die Aussagen von Akteuren sein, also von Politikern, aber auch so Narrative sein, daran orientieren. Das kann man wirklich in der Nahostberichterstattung ganz klar nachweisen, eben zum Beispiel daran, dass es staatliche Angaben viel, viel häufiger, vor allem israelische staatliche Angaben, viel häufiger in die Schlagzeilen schaffen als alle anderen Quellen. Also nicht nur als palästinensische, sondern ich habe das auch mal ausgewertet anhand 5000 Schlagzeilen aus verschiedenen Medien. Da kam raus, dass die Angaben von Israels Regierung und Armee allein für doppelt so viele Schlagzeilen gesorgt haben, wie alle palästinensischen Quellen, alle libanesischen Quellen, alle Angaben von in und zu Gaza aktiven NGOs und alle Angaben von den Vereinten Nationen und ihrer Unterorganisationen zusammen. Und das findet man so krass in keinem anderen westlichen Land. Wie gesagt, das ist ein Grund, diese Staatsnähe, dieser Verlautbarungsjournalismus. Das geht aber einher mit vielen anderen Gründen. Einen zweiten würde ich mal so zusammenfassen unter also ideologische Motive. Sie haben ja schon eben diese historisch gewachsene Israel-Nähe angesprochen, die sich auch bei vielen Journalisten ganz klar bemerkbar macht und leider eben vor allem ausdrückt, nicht in eine Sorge um das Wohlergehen des jüdischen Volkes oder noch besser um das Wohlergehen aller Menschen auf der Welt, sondern eine völlig unkritische Solidarität zu der rechtsextremen israelischen Regierung und ihrer Politik.
Aus so einem Schuldkomplex heraus, oder was ist da die Ursache?
Ich glaube, es ist eher so ein von Schuld freisprechen Komplex. Also das haben auch schon viele gute Autoren mittlerweile gezeigt, dass die deutsche historische Geschichtsaufarbeitung weniger davon getrieben war, aus dem eigenen Antisemitismus zu lernen und dem irgendwas Neues, eine neue Aufarbeitung, irgendwie eine neue Menschenrechtsfreundlichkeit, neues Selbstverständnis entgegenzusetzen, sondern sich eher davon freizusprechen, indem man einfach völlig unkritisch die israelische Regierung unterstützt und sich dadurch quasi so Absolution erhofft, was man ja auch sieht in unseren Antisemitismusdebatten. Also der Großteil der antisemitischen Straftaten in Deutschland werden nach wie vor von deutschen Rechtsextremen begangen. Und trotzdem, wenn einfach jeder Zuhörer mal bei Google Antisemitismus in Deutschland eingibt, dann trifft man da zu 90% auf Geschichten über importierten Antisemitismus, muslimischen Antisemitismus, pro-palästinensische Proteste, also wo eben auch quasi die eigene Verantwortung und die eigenen Missstände, die es in der deutschen Gesellschaft gibt, ausgelagert werden auf wieder irgendwelche Minderheiten. Und das ist eigentlich schon jetzt der passende Punkt für einen zweiten Aspekt. Also mit dieser Israel-Solidarität geht eben ganz häufig einher antipalästinensischer, antimuslimischer Rassismus, was man in der Berichterstattung auch super nachweisen kann, wie zum Beispiel an der fehlenden Berichterstattung, fehlenden Empathie gegenüber palästinensischen Opfern. Also nach wie vor sterben in Gaza jeden Tag Dutzende, oft weit über 100 Menschen durch die Gewalt der israelischen Armee, und es rührt sich einfach hier nichts in der deutschen Öffentlichkeit und in deutschen Redaktionen, was eben wofür ein wichtiger Grund ist, dass wir einfach einen sehr entmenschlichenden und rassistischen Blick auf muslimische, arabische, schwarze, braune Menschen haben, was sich auch in vielen anderen Aspekten der Berichterstattung, Migrations-, Asylberichterstattung und so weiter zeigt. Und vielleicht noch ein dritter Punkt zu den Gründen. Also es gibt wahrscheinlich 100 Gründe, die man nennen könnte, aber einer, der mir wichtig ist, ist einfach kurz gesagt Angst. Also auch das Klima für Journalisten in Deutschland nach dem 7. Oktober hat sich extrem verschlechtert. Also die Chance, Ziel von Shitstorms zu werden, ist sehr groß, von Anfeindungen durch Kollegen auch oder Druck in den Redaktionen. Viele haben Sorge, selbst in der Bild als Antisemit zu landen, und auch der Druck durch politische Akteure nimmt zu. Also vor ein paar Monaten ist der Jahresbericht von Reporter ohne Grenzen erschienen, wo auch die israelische Botschaft oder die deutsch-israelische Gesellschaft kritisiert wurde, die eben ganz gezielt Druck auf Redaktionen ausüben, ihre Berichterstattung anzupassen oder sogar einzelne Redakteure zu entlassen. Und das hat zur Folge, dass sich viele Kollegen leider mittlerweile entweder von dem Beruf verabschiedet haben oder ihre Berichterstattung angepasst haben oder sich anderen Themen zugewandt haben, was wiederum zur Folge hat, dass die vielen guten Berichte, die es hätte geben können, halt leider nicht gibt, und es so insgesamt die Qualität der Nahostberichterstattung eben noch weiter sinkt.
Als Friedrich Merz die Waffenlieferungen in Richtung Israel in Frage stellt, um das mal so zu formulieren, weil Sie ja eine Staatsräson unterstellten, das ist jetzt auch der Staat. Merken Sie das in der Berichterstattung?
Also ich glaube, es gab diese Kritik an der Bundesregierung aus manchen Kreisen eigentlich schon von Beginn an der Berichterstattung nach dem 7. Oktober. Ich weiß noch, kurz nach dem 7. Oktober gab es die erste UN-Resolution im Sicherheitsrat, wo ein Ende der Gewalt gefordert wurde, und da hat sich Deutschland dann enthalten, und da gab es auch in Springer-Medien großen Proteststurm, wie sich Deutschland denn da enthalten kann und nicht gegen die Resolution stimmen. Und das liegt, glaube ich, auch daran, dass manche Redakteure, und sind leider vor allem oft auch so Personen in Führungsverantwortung, sich auf so einer Mission sehen, die Politik vor sich herzutreiben und sie eben in eine noch pro-israelischere Richtung zu drängen, was eben jetzt zu der völlig absurden Vorstellung führt, dass Friedrich Merz irgendwie anti-israelisch sei. Also Friedrich Merz hat ja nun keine Waffenlieferungen an die Hamas beschlossen oder so, sondern hat angekündigt, die Waffenlieferungen an Israel, um ein bisschen was zu reduzieren. Die sollen ja nicht mal vollständig ausgesetzt werden. Auch die Wirtschaftsbeziehungen zu Israel werden nicht reduziert. Friedrich Merz verhindert weiter das EU-Assoziierungsabkommen aussetzt. Keine Sanktionen gegenüber Israel sind im Gespräch. Und das eben nach Zehntausenden, wahrscheinlich weit über 100.000 Toten, Millionen Vertriebenen, ganzen zerstörten Städten. Und da finde ich, gibt es eigentlich, also immer noch nach wie vor im deutschen Journalismus, viel, viel, viel zu wenig Kritik an Merz, aber eben aufgrund seiner pro-israelischen Position, nicht aufgrund seiner vermeintlich anti-israelischen Position.
Der freie Journalist, Medienkritiker und Autor Fabian Goldmann. Das erwähnte Buch über die Medienberichterstattung im Gaza-Konflikt erscheint voraussichtlich im kommenden Herbst. Und die Langfassung des Interviews eben hören Sie im Medienmagazin-Podcast.
Und aus dramaturgischen Gründen an dieser Stelle schon einen Podcast-Bonustrack in Ergänzung. Ihm gehörten Gesprächs mit Material der ARD. Zuerst ein Überspiel des ARD-Korrespondenten in Tel Aviv, Philipp Kuntschner, vom 12. August 2025.
Als im Januar 2025 sieben Geiseln, darunter die israelische Geigerin Agam Berger, aus der Gefangenschaft der islamistischen Hamas freigelassen wird, berichtet Anas al-Sharif aus der ersten Reihe. Wir sind Zeugen eines historischen Augenblicks mit der Ankunft der Schatteneinheit. Diese Bilder erreichen Sie exklusiv von Al Jazeera. Wir können jetzt die israelischen Gefangenen sehen. Wir sehen diese israelische Soldatin, die in genau diesem Augenblick in einer Live-Übertragung von Al Jazeera freigelassen wird. Die Bilder gehen um die Welt als choreografisch inszenierte Vorführung israelischer Geiseln. Die Reaktionen Israel, aber auch international, Schrecken und Empörung. Viele Fragmente des Krieges hat Anas al-Sharif in den letzten 22 Monaten aus dem Gazastreifen begleitet und darüber berichtet, auf sozialen Netzwerken und im katarischen TV-Sender Al Jazeera. Seine Unterstützer sagen, als mutiger Journalist, der sein Leben riskiert. Seine Kritiker wiederum werfen ihm eine Nähe zur Hamas vor. Israelischen Berichten zufolge war er Mitglied der Terrororganisation. Bis zu seinem Tod galt er als bekanntester Medienvertreter im Gazastreifen. In der Nacht auf den 11. August wurde Anas al-Sharif bei einem israelischen Luftangriff in der Nähe des Schifa-Krankenhauses in Gazastadt getötet, zusammen mit fünf weiteren Kollegen. Die israelische Armee spricht al-Sharif ab, ein Journalist zu sein, erklärt ihn stattdessen zum Terroristen und begründet so den gezielten Luftschlag. Dokumente der Hamas und des islamischen Dschihads belegen, dass sechs Al-Jazeera-Journalisten bei militärischen Handlungen dieser beiden Organisationen mitgewirkt haben. Unter den Journalisten, die entdeckt wurden, befindet sich Anas al-Sharif. Ihm war in der Hamas das Kommando über eine Raketenabschusseinheit zugeteilt und er wurde als Mitglied der Nukba-Einheit aufgeführt. Zu Deutsch eine militärische Spezialeinheit der Hamas. Das israelische Militär hat schon im Juni entsprechende Bilder der Dokumente vorgelegt, führt sie als Beweis an, um al-Sharif als Terroristen einzustufen. Schon damals wähnt eine UN-Sonderberichterstatterin al-Sharif deswegen in höchster Lebensgefahr und spricht von einem offenkundigen Versuch, ihn zum Verstummen zu bringen. So wie mehr als 180 andere Journalisten auch, die laut Organisationen wie Reporter ohne Grenzen in diesem Krieg durch Israel getötet wurden. Der Kommunikationswissenschaftler Salah Mesharga von der Bir Said-Universität nahe Ramallah im Westjordanland sieht darin ein Muster. Seit 2023, 2024 und bis heute tötet die israelische Armee absichtlich Journalisten. Sie sehen sie, sie kennen sie. Und obwohl sie die Journalisten durch ihre Schutzkleidung identifizieren können, töten sie sie trotzdem. Viele Presseorganisationen haben den tödlichen Angriff auf die Al Jazeera-Mitarbeiter verurteilt. Eine Vertreterin vom Komitee zum Schutz von Journalisten erklärte, Israels Muster, Journalisten ohne glaubwürdige Beweise als Militante zu bezeichnen, werfe ernsthafte Fragen hinsichtlich seiner Absichten und seiner Achtung der Pressefreiheit auf. Der Bundesvorsitzende des Deutschen Journalistenverbands, Mika Beuster, erklärte, selbst wenn al-Sharif ein Terrorist gewesen sein sollte, hätte das keinen Luftangriff auf ein Journalistenzelt gerechtfertigt. Der Deutsche Journalistenverband verlangt Aufklärung, genau wie auch die Bundesregierung. Journalisten würden die Realität von Krieg und Konflikten zeigen und müssten geschützt werden, so Regierungssprecher Steffen Mayer.
Für uns als Bundesregierung ist klar, dass Journalisten, die eben eine sehr wichtige Rolle dabei spielen, die Realität von Krieg und Konflikt zu zeigen, geschützt werden. Und diesen Schutz, den fordern wir auch international ein und unterstützen auch entsprechende Initiativen natürlich. Aus diesem Grund fordern wir die israelischen Behörden, die sich dazu ja geäußert haben, und alle Parteien auf, alle Anstrengungen zu unternehmen, um sicherzustellen, dass Journalistinnen und Journalisten im Gazastreifen, egal ob inländisch oder aus dem Ausland, das findet ja aktuell nicht statt, aber auch deren Zugang fordern wir für den Gazastreifen, ihre Arbeit frei und sicher nachgehen können.
Internationalen Journalisten erlaubt Israel weiterhin keine unabhängige Berichterstattung aus Gaza und verhindert so auch die ebenso unabhängige Überprüfung möglicher Kriegsverbrechen. Dazu zählen auch Angriffe auf Journalisten. Auch der israelische Vorwurf gegen Anas al-Sharif, ein Terrorist zu sein, lässt sich so nicht abschließend bewerten. Beim Überfall der Hamas auf Israel am 7. Oktober 2023 soll er zwar nicht direkt beteiligt gewesen sein, sich aber positiv geäußert und Hamas-Terroristen
Terroristen schriftlich als Helden bezeichnet haben. Umgekehrt hat sich al-Sharif zuletzt auch kritisch geäußert, so zum Beispiel in einem Radiointerview. Was jetzt im Norden des Gazastreifens geschieht, hätte auch verhindert werden können. Es stimmt, die Besatzung hat dafür gesorgt, das ist wahr. Aber auch wir tragen einen Teil und sind schuld an der Katastrophe, die uns überkam. Also nicht wir, sondern die Menschen, die in unserem Namen Verhandlungen führen. Der Krieg im Gazastreifen, ein Propagandakrieg, in dem viele Fragen ungeklärt bleiben und in dem der unabhängige Journalismus längst auf der Seite der Verlierer steht.
Philipp Kultschner, ARD Tel Aviv. Einige Sätze hörten Sie in der Eingangskollage zu diesem Thema, ebenso von Alice Echtermann von der Abteilung Recherche beim Norddeutschen Rundfunk. Hier ebenfalls am 12. August 2025.
Israel hat mehrere Dokumente veröffentlicht, von denen sie sagen, dass es sich um Originaldokumente der Hamas handelt. Darunter ist eine mutmaßliche Liste von Hamas-Mitarbeitern. Darin steht al-Sharifs Name und die Bezeichnung Teamcommander bzw. Soldat und der Vermerk seit 2013. Dazu muss man sagen, damals war er dann noch nicht mal volljährig. Er ist jetzt 28 Jahre alt gewesen. Dann war dabei eine Liste von Verwundeten und eine Telefonliste. Und dies sollen die Belege sein, die Israel als Begründung anführt, dass er ein Hamas-Kämpfer sei. Und wir haben diese Dokumente versucht zu verifizieren. Wir haben sie übersetzt und auch ein paar Experten vorgelegt. Und es lässt sich aber einfach nicht sagen, ob es wirklich Originaldokumente der Hamas sind. Ob er früher ein Kämpfer war, wird daraus nicht wirklich deutlich. Und auch nicht, ob er zuletzt eben aktiv gekämpft hat. Viele verbreiten auch aktuell einen Post von ihm vom 7. Oktober 2023. Das war der Tag, an dem die Hamas Israel überfallen hat. Und da hat er tatsächlich auf Telegram sehr triumphierend, feiernd geschrieben, was darauf hindeutet, dass er das befürwortet habe. Und diesen Post haben wir tatsächlich auch verifizieren können. Es gab den archiviert im Internet Archive. Das hat ein israelischer Journalist dort schon vor längerer Zeit dann eben eingefügt und kann ihn dort noch finden. Also diesen Post halten wir für echt. Bekannt ist, dass er so seit 2019 als Journalist gearbeitet hat. Und er war auch wirklich Journalist. Also er hat täglich Updates gesendet. Er hat jeden Tag von morgens bis abends getickert in seinen verschiedenen Kanälen. Hat wirklich alle Kanäle bespielt. X, Instagram, Facebook, Telegram. Er war sehr, sehr aktiv und hatte sehr viele Follower. Er wurde dann Ende 2023 von Al Jazeera rekrutiert. Und wir haben uns angeschaut, was hat er denn eigentlich in der Vergangenheit so gepostet. Also diese Beiträge von ihm, die im Netz kursieren, Screenshots davon, sind die echt oder nicht? Und tatsächlich haben wir einige Beiträge gefunden, die auf eine gewisse Nähe zu Hamas hindeuten. Er hat zum Beispiel so grüne Herz-Emojis verwendet, wenn er über die Hamas gepostet hat. Und die Farbe grün ist ja die Farbe der Hamas. Er hat außerdem eben Selfies mit verschiedenen Hamas-Politikern veröffentlicht, die auch definitiv aus seinem Kanal stammen. Unter anderem eben mit dem Hamas-Chef Sinwar, das lässt sich belegen. Aber ein Beleg, dass er ein aktiver Kämpfer war, ist es eben nicht. Also eine fehlende kritische Distanz zu Hamas als Journalist lässt sich dann durchaus ableiten. Aber eben nicht, dass er eine Terrorzelle geleitet habe, die eben auch Luftangriffe gestartet habe, das, was jetzt die israelische Armee behauptet hat. Und auch Reporter ohne Grenzen weist darauf hin, dass es dafür einfach nicht genug Belege gibt. Also ein Journalist genießt einen besonderen Schutz nach der Genfer Konvention. Und wenn er aktiv an Kampfhandlungen teilnehmen würde, würde er diesen Schutzstatus verlieren. Und dafür gibt es tatsächlich einfach keine Beweise.
Alice Echtermann vom Norddeutschen Rundfunk zu ihren Recherchen, die Sie auch noch einmal detailliert nachlesen können, auf tagesschau.de unter der Überschrift »Was über den getöteten Anas al-Sharif bekannt ist«. Stand 13. August 2025, 12.40 Uhr. Damit weiter im Medienmagazin.
Mit der Axel Springer ist gewährleistet, dass die erfolgreiche Unternehmensstrategie und das Konzept der Familie aus vier starken TV-Sendern fortgeführt werden können. Diese Verbindung ist für uns neu, Matthias. Aber du wirst weiterhin jeden Morgen die Bild und die Welt lesen. Aber du musst künftig auch die Programme unserer Fernsehsender anschauen. Nicht nur die News natürlich. Und ich kann dir versichern, die Frauen sehen auf unseren Sender genauso gut aus wie in der Bild-Zeitung.
Ja, das war Guillaume de Posch, Vorstandsvorsitzender der Pro7Sat1 Media AG, damals vor 20 Jahren, nämlich am 5. August 2005 auf einer Pressekonferenz. Springer mit Matthias Döpfner war damals an Pro7Sat1 interessiert, durfte aber nicht aus kartellrechtlichen Gründen wegen befürchteter Medienmachtkonzentration einsteigen. Bis dieser Tage gab es einen munteren Besitzerwechsel oder Investorenwechsel. Der schillerndste, wir erinnern uns, war Chaim Zaban, der Erfinder der Power Rangers. Also das wird ihm zumindest nachgesagt, dass er damit mit dieser umstrittenen Kinderserie wichtige Weichenstellungen in seinem Unternehmen geführt hat. Er ist dann relativ schnell wieder raus mit Profit. Jetzt im Bieterwettbewerb um Pro7Sat1 Media italienische und tschechische Investoren MFE und PPF. Ich fragte Thomas Lückerath, er ist Gründer und Chefredakteur von DWDL unter dwdl.de, was da los ist seit Jahren.
Ich glaube, da ist Pro7Sat1 quasi nicht anders als andere Medienkonzerne, auch in den USA, wo man sonst ja so oft hinguckt und sagt, wir machen einfach das, was dort gemacht wird, nur 5 Jahre später. Medienkonzerne wecken immer Fantasien irgendwo zwischen Content und Technik, natürlich in Streaming-Zeitalter noch mehr, weil plötzlich die reine Inhaltefrage auch noch zu einer Technikfrage wurde. Das weckt natürlich Investoreninteressen von diversen Perspektiven. Und da ist aber dann Pro7Sat1 im Grunde mit den verschiedenen Wechseln der vergangenen 20 Jahre auch nicht anders als in USA, Warner Brothers, NBC, Universal und Co., Disney, Fox. Es gab ständig Übernahmen und sehr viele Wechsel. Es ist eine sehr volatile Branche, weil eben die Nutzung und der Content so dermaßen im Wandel ist in den letzten 20 Jahren, dass man gar nicht mehr sagen kann, sind das jetzt Inhalte oder Technikfirmen.
Nun könnte man ja denken, also frei nach dem Motto, Geld stinkt nicht, ist es egal, wer da Geld reinschießt. Also weil Kapital immer dem Profit folgt, ne? Also da gibt es sicherlich unterschiedliche Auffassungen, was man dafür tun muss. Aber würde es aus deiner Sicht etwas ändern, wer letzten Endes, also am 13. August um Mitternacht fiel sozusagen die Klappe beim Bieterwettbewerb und man hat, glaube ich, noch bis Anfang der Woche noch nicht so ganz klar heraus, wer da letzten Endes den Zuschlag bekommen hat, aber darüber reden wir gleich. Aber ist es nicht wirklich egal, weil also Maximalprofit ist Maximalprofit?
Es ist sicherlich, an der Börse zählen letztlich die Profite, das ist natürlich so. Wir reden über Investitionen und sozusagen Profite, aber alle Investoren in Medienfirmen werden natürlich immer sehr kritisch beäugt auf die Frage der Einflussnahme. Das war vor 20 Jahren bei Springer schon so und das ist jetzt mit den ausländischen Investoren bei Pro7Sat1 so. Damals war die Sorge über Marktkonzentration innerhalb des deutschen Marktes. Jetzt geht es um die Frage, wird da Einfluss genommen aus dem Ausland auf den deutschen Markt? Die Diskussion wird aber oft auch ein bisschen aufgehitzt geführt. Das merken wir gerade jetzt, wenn es um MFE geht. Die wenigsten Berichte darüber benennen den Namen MFE. Es wird immer vom Berlusconi-Konzern gesprochen. Und da finde ich es sehr interessant, wenn man sich die Berichte durchliest, wann in den Berichten überhaupt zum ersten Mal betont wird, dass es um den Sohn von Silvio Berlusconi geht. Denn natürlich klingt einfach Berlusconi-Konzern, weckt Assoziationen, die natürlich auch gewollt sind und macht natürlich Stimmung. Das ist interessant, weil wenn man sich dann überlegt, es würde Einfluss genommen auf Pro7Sat1 und man sich dann anschaut, welchen Marktanteil haben die Informationsprogramme von Pro7Sat1, dann würde ich mir keine allzu großen Sorgen machen.
Aber von wem wird Einfluss genommen? In welcher Richtung wird da gedreht?
Der Sohn von Silvio Berlusconi, also der CEO von Media for Europe, ist nicht politisch aktiv und hat keinen Missionierungsgedanken wie sein Vater. Er teilt den Nachnamen und mit Sicherheit gilt auch irgendwie, der Apfel fällt nicht weit vom Stamm in gewisser Art und Weise. Gleichzeitig haften Kinder nicht für ihre Eltern. Also deswegen ist es ein bisschen, ich finde es immer ein klein bisschen leicht und ein bisschen zu gefällig, dass man aus einem wirtschaftlichen Interesse, das man natürlich hinterfragen kann, gleich einen kulturpolitischen Kampf macht, der da möglicherweise entstehen könnte. Das sagt dann auch immer ein bisschen mehr über die Berichterstattenden aus, als über das Interesse von MFE, meiner Meinung nach.
Aber wir haben ja jetzt noch den tschechischen Geldgeber. Das hat mich echt gewundert, weil ich hatte den jetzt nicht auf dem Schirm, dass Tschechien da so Medienmacht oder medienfinanziell gewaltig ist. Mal für dich, was würde sich denn unter den Italienern ändern und was würde sich unter den Tschechen ändern möglicherweise?
Es gibt zwei verschiedene Modelle, die die beiden Investoren verfolgen. MFE denkt in einem paneuropäischen Medienkonzern und verfolgt ein bisschen die Ja, Kritiker sagen, die Illusion, dass man Synergien schafft, indem man einfach Sender in mehreren Ländern betreibt. Dass man also eine Krimiserie produziert, die man dann einfach dreimal synchronisiert. Dass man vielleicht ein Gameshow-Set nur einmal baut und dementsprechend Kosten spart.
So wie Murdoch im Prinzip.
Ja, und ehrlicherweise so, wie es RTL und ProSiebenSat.1 auch schon probiert haben. Also diese Konzepte gab es schon mal. Wir haben sie eigentlich vor 10 und vor 20 Jahren schon mal durchexerziert und sind heute da, wo wir sind. Nämlich, weil das nicht funktioniert hat. Deswegen ist die Frage bei MFE so ein bisschen, welchen Clou haben die gefunden oder glauben ihn gefunden zu haben, jetzt nochmal das zu probieren, was schon mehrfach in Europa nicht geklappt hat. Und demgegenüber steht halt eben das Angebot von PPF. Das ist eher der etwas klassischere Gedanke, man möchte sich beteiligen, man kann sicherlich auch Synergien heben, aber da soll bitte jeder Markt für sich agieren. Da gibt es sozusagen nicht den Wunsch, alles aus einer Hand zu planen und zu gestalten. Das ist sozusagen ein bisschen der weniger aggressive Plan, der vorgestellt wurde, aber auch der, der höchstwahrscheinlich eben nicht zum Zuge kommen wird.
Da sind wir jetzt bei den Inhalten quasi. ProSieben, muss man dazu sagen, ist auf den ersten Blick Joko und Klaas. Und bei Sat.1 weiß ich ehrlicherweise nicht. Das war mal anders unter Fred Kogel, unter Martin Hoffmann, unter Roger Schawinski. Ein Aushängeschild war damals Harald Schmidt, der dort mit seiner Late Show sowas wie ein Gesicht war. Was müssten denn, je nachdem wer gewinnt, es gibt wohl eine Tendenz zur Berlusconi-Holding, was müssten die denn ändern, damit da wieder ein bisschen Profil mehr reinkommt? Oder ist meine Einschätzung da vielleicht etwas oberflächlich, weil ich nicht so oft ProSieben Sat.1 gucke?
Also zunächst einmal ist der Schritt, glaube ich, noch weit in der Zukunft. Das ist ein bisschen so wie bei der anderen Mediengeschichte diesen Sommers, dass RTL sich bei Sky beteiligt wird. Da wurde innerhalb von Stunden die Frage gestellt, wird mein Sky-Abo jetzt teurer? Wir sind noch viele, viele, viele Schritte davor. MFE könnte die Mehrheit der Anteile bekommen, möchte aber ProSiebenSat.1 voll konsolidieren, also voll in MFE integrieren. Dafür bräuchten sie aber 75% der Anteile. Da wir aber ja eben auch über PPF gesprochen haben, die sammeln ja auch gerade Aktien ein. Es könnte also zu einer Blockiersituation kommen, wenn PPF mehr als 25% bekommt, dann kann MFE gar nichts in massiver Form umsetzen, vor allem nicht konsolidieren und integrieren, ohne die Zustimmung von PPF. Klar, die Mehrheit können sie haben. Im Aufsichtsrat kann man natürlich Strategien befördern und Personen besetzen. Auch da glaube ich aber, dass es keine radikalen Veränderungen geben würde erstmal, denn die Italiener sind im Programmtechnischen, wenn du jetzt ansprichst, die Personalien oder TV-Ideen, sind sie jetzt ja per se auch nicht so viel besser. Also das würde mich jetzt wundern, wenn da jetzt eine TV-Idee kommt, die uns in Deutschland irgendwie bisher noch gar nicht gekommen ist. Sie versuchen es wirklich über Einsparungen zu realisieren. Das ist also der Wunsch, eben paneuropäisch zu sparen, lukrativ und besonders spannend oder fantasieanregend ist das natürlich dann auch nicht.
ProSiebenSat.1 wollte mal ins Nachrichtengeschäft richtig groß einsteigen. Wir erinnern uns, sie wollten mal NTV kaufen, haben dann aber N24 gegründet, weil sie damals das nicht durften. Haben N24 wieder verkauft, interessanterweise an Springer, das ist das heutige Weltfernsehen. Nun weiß man seit 2021, dass man auch wieder im Nachrichtensegment mehr investiert oder investieren will. RTL hat gerade die Notbremse gezogen, also Jan Hofer ist sozusagen passé mit dieser zusätzlichen Nachrichtenmarke. Also wie passt das jetzt zusammen, einerseits zu sparen und möglicherweise sich dann doch weiter zu profilieren? Wir müssen dazu nochmal sagen, Nachrichten sind immer gut für einen Sender, um sie als Vollprogramm zu generieren, um seine Wichtigkeit damit aufzuladen. Und das könnte ja helfen, ProSieben nicht nur als, das war es ja auch mal, einen Spielfilmsender darzustellen oder in den Streamingmarkt einzusteigen, aber um die Marke einfach aufzuwerten. Wie passt das zusammen aus deiner Sicht, dass man da einerseits Programmideen weiter verfolgen will, aber andererseits dann sparen muss?
Dass man ein Vollprogramm ist und dass das erstrebenswert ist, weil man, wie du sagst, sozusagen die eigene Wichtigkeit auflädt, das ist natürlich ein gefühltes Kriterium. Denn Wichtigkeit bringt mir kein Geld und erstmal auch keinen Marktanteil. Deswegen ist, glaube ich, auch diese Begeisterung für diese Definition und die Begeisterung oder die Relevanz, das zu sein, ist ehrlicherweise geschrumpft. In alten Fernsehdenken war das so. Da gab es die Vollprogramme und die Spartenprogramme. Das war sozusagen die Unterscheidung. Inzwischen, glaube ich, ist den meisten Fernsehmachern relativ egal, in welche Klassifizierung ihr eigenes Angebot fällt. Wie passt das zusammen? dass man auf der einen Seite spart und auf der anderen Seite Informationsstrategie stärken will. Bei ProSiebenSat.1 in der Tat tragisch, wenn man überlegt, dass da in Unterföhring nördlich von München gerade immer noch seit Jahren eine neue Hauptzentrale für den Konzern gebaut wird. Die ist immer noch nicht komplett bezugsfertig. Das sollte aber sozusagen die Grundlage für den Umzug und den Aufbau einer eigenen Informationskompetenz sein. Jetzt sendet da ein Nachrichtenstudio aus einem immer noch im Rohbau befindlichen Gebäude. Und wenn das Gebäude fertig ist, weiß keiner, welcher Firmenname vorne davor steht. Also das ist ja sozusagen eine Tragik. Da wird ewig was gebaut und man weiß gar nicht, ob der Konzern, der sozusagen da einziehen soll, in der Form noch existiert, wenn das Gebäude dann mal irgendwann schlüsselfertig ist. ProSiebenSat.1 hat wenig Informationsprogramme. RTL hat zwar sich etwas gespart, aber trotzdem, wenn wir am Frühstücksfernsehen, wenn wir an Punkt 12, wenn wir an RTL aktuell vor allem denken, dann ist RTL natürlich immer noch vor allem kontinuierlicher, wenn wir an die lange, ich sag jetzt mal, Regentschaft von Peter Klöppel denken, ist RTL dann natürlich kontinuierlicher aufgestellt. ProSiebenSat.1 droht ein klein bisschen an der eigenen Informationsoffensive zu verdursten, weil so richtig viel ist dann nicht gekommen. Sie hängen sich gerade immer noch sehr dran auf, dass sie ihre Hauptnachrichten bei Sat.1 auf eine halbe Stunde verlängert haben. Das ist das Feigenblatt, was angeführt wird. Ansonsten muss man sagen, ist von der Offensive da nicht viel übrig geblieben.
Weil du schon gesagt hast, altes Denken, also altes Fernsehdenken, Vollprogramm, Spartenprogramm und so weiter. Florian Hager, der ARD-Vorsitzende, hat jetzt gerade so eine Schätzung veröffentlicht. Ich glaube, 2030 wird das Lineare vom Nonlinearen zumindest gleichwertig behandelt werden, wenn nicht sogar überholt werden. Also wir reden jetzt hier über 5 Jahre, die man als Investor bei ProSiebenSat.1 ja eigentlich durchstehen muss, um dann vielleicht Streaming-Anbieter zu sein. Ist das möglicherweise die Strategie dahinter, dass man hier den deutschen nationalen Markt aufmischen will?
Zunächst einmal sind ja alle deutschen Fernsehkonzerne, ob jetzt öffentlich-rechtlich oder privat, sind ja längst Streamer.
Aber die brauchen das lineare Fernsehen noch sozusagen als Schaufenster für ihre Produkte.
Genau, das will man immer noch haben. Das funktioniert ja auch immer noch ganz gut. In den USA ist schon in diesem Jahr die Nutzung gekippt. Also es wird auf den großen Bildschirmen, auf den Wohnzimmern zum ersten Mal mehr nonlinear konsumiert als linear. Das passt natürlich zu dem Gag, den man immer sagt, dass wir alles 5 Jahre später adaptieren, was in den USA passiert. Also ich sag mal, dann wird das wahrscheinlich auch gut hinkommen, was Florian Hager da prognostiziert hat. Streaming und das deutsche Fernsehen ist eine sehr tragische Geschichte. Denn wenn wir ein bisschen in die Geschichte zurückgehen, dann gab es 2006 in Deutschland den Start von Maxdome. Das wurde damals von 1&1 und ProSiebenSat.1 gestartet und war ein Streaming-Angebot. Und das bevor Netflix angefangen hat zu streamen und bevor Amazon angefangen hat zu streamen, hatten wir in Deutschland einen Streaming-Dienst. Nur war es damals keine Priorität. Maxdome ist weitgehend Geschichte. In dem Modell, in dem es war, gehört ja auch, ich glaube, als Marke geistert das noch irgendwo rum. Aber das ist ja eine sinnbildliche Geschichte fürs deutsche Fernsehen. Wir waren Pioniere, haben aber nicht dran geglaubt und haben es dann nebenher mitlaufen lassen. Und erst als die US-amerikanische Konkurrenz plötzlich Druck gemacht hat, wurde in Deutschland aufgeholt. Das ist immer bitter und das ist, glaube ich, wenn man so TV-geschichtliche Ausflüge macht, immer wieder eine Anekdote wert, dass wir da in Deutschland eigentlich führend waren, aber eben alles verschlafen haben.
Aber vielleicht kann man das so sagen, wer zu früh kommt, kann auch vom Leben bestraft werden, oder?
Ja, in der Tat. Und halt die Frage, dass damals nicht erkannt wurde, dass man sich damit möglicherweise gar nichts wegnimmt. Das Problem damals war, dass dann, es kamen Streamingdienste und auch Mediatheken, aber man hat dann immer die Sorge gehabt, dass Vorabveröffentlichungen dort würden ja der Quote schaden. Und deswegen wurden die nicht wirklich weiter gepflegt und nicht weiter ausgebaut. Und heute ist ja keine Sendung bei ARD, ZDF oder bei den Privaten, die nicht vorher schon abrufbar ist, weil man festgestellt hat, das sind unterschiedliche Nutzungssituationen, das schadet möglicherweise der Einschaltquote im Linearen überhaupt nicht. Also es sind spannende Jahre, die bevorstehen. Ich meine, ProSieben muss vor allem überlegen, was sie mit Join machen. Sie gehen ja auf die maximale Reichweite, sie wollen auf die Werbefinanzierung gehen. Das ist auf der einen Seite ein Alleinstellungsmerkmal. Aber die gesamte Branche ächzt auch unter schwachen Werbeeinnahmen. Und da würde ich jetzt mal sagen, wenn Join stetig vermeldet, dass die vermarktbare Reichweite steigt, bedeutet das leider ja noch nicht, dass es auch vermarktete Reichweite ist.
Was bedeutet das jetzt für den nationalen Produzentenstandort? Also diejenigen, die quasi hier im nationalen Markt Serien produzieren, Filme produzieren. Auf der einen Seite gibt es immer noch natürlich das öffentlich-rechtliche System, aber das kann ja nicht die gesamte Produzentenlandschaft auffangen. Wird das zu Einbrüchen führen, wenn man jetzt durch den neuen Investorenwechsel möglicherweise durch das nationale Konzept sparen will? Oder ist das eher eine Chance, weil damit auch deutsche Produktionen internationaler agieren können?
Also die internationale Perspektive für deutsche Produktion, die haben wir vor 10 Jahren quasi dazu bekommen. Die Tür wurde aufgestoßen durch Produktionen der privaten wie der öffentlich-rechtlichen. Wenn man an Babylon Berlin beispielsweise denkt oder auch an die Deutschland-Trilogie, aber auch viele andere, die seitdem Erfolg haben.
Alarm für Cobra 11.
Das ist noch älter, genau. Das war im Grunde die Ausnahme, die immer schon galt. Das hat sich gut verkauft und wir können natürlich auch bis Kommissar Rex und Derek zurückgehen. Aber die sag mal, auch die etwas anspruchsvolleren Produktionen, die kamen später. Ich meine, auch Netflix hat ja deutsche Kreativität gut ins Ausland exportiert. Aber trotzdem, die Produktionsblase im Streaming ist geplatzt. Denn wir hatten seit 2015 die Illusion, dass plötzlich alles erzählt werden kann, dass jede Nische plötzlich groß genug sei, weil man ja die Streamer, die Globalen haben versprochen, naja, wir finden für jedes Genre schon international eine Nische, die groß genug ist. Diese Fokussierung auf sehr spitze Programme haben eigentlich alle Streamingdienste inzwischen kassiert. Alle erklären mittlerweile den Mainstream zum Ziel. Im Grunde eigentlich genau das, was auch das lineare Fernsehen macht. Und wenn man sich manche Erfolge der Streamer anguckt in Deutschland, dann sind das ganz klassische Genres. Also Liebeskind, eine ganz fantastische Serie, ist eine Thriller-Serie. Die hätte auch bei ARD oder ZDF laufen können. Das heißt, wir entwickeln uns zurück zum Mainstream. Und das hat natürlich Auswirkungen für Produktionsfirmen, weil es gab diese Phase, wo der Glaube da war, erstens unbegrenztes Wachstum und zweitens jede Nische, jedes Genre kann bedient werden. Und jetzt sozusagen muss man sagen, fällt dieses Kartenhaus ein Stück weit in sich zusammen. Wir erleben eine Konsolidierung auf dem Produktionsmarkt, vor allem im Fiktionalen, muss man sagen, weil da eben viele neue Firmen auch entstanden sind, die gehofft haben, was vom Kuchen abzubekommen. Auf der anderen Seite gibt es einen non-fiktionalen Markt, der ein Stück weit Renaissance feiert, weil plötzlich ja auch Netflix, Amazon und Co. entdecken, dass es etwas günstigere Programme gibt. Stichwort Reality, Stichwort LOL bei Prime Video oder andere Formate. Die sind natürlich kostengünstiger und weniger risikobehaftet, als wenn ich ein fiktionales Projekt beauftrage, was erstmal 2 Jahre produziert wird und von dem ich dann erst am Ende weiß, ob es sich überhaupt gelohnt hat.
Thomas Lückerath, Chefredakteur von DWDL, auch hier im Medienmagazin-Podcast die Langfassung. Miracle. Reveal yourself to me. Nicht einschlafen. Im redaktionellen Teil aus Gründen der eleganten Themeneinführung nehme ich jetzt historische Werbung.
Und jetzt möchten wir eine. Coca-Cola, Coca-Cola, trinke ich gerne, denn nach Frische lächelt mein Mund. Ob im Sommer oder Winter,
Coca-Cola trinkt man gern zu jeder Stunde.
So erfrischend ist die Pause,
Coca-Cola ist das Richtige für mich.
Stets beliebt bei Jung und Alt und am besten schmeckt es kalt, Coca-Cola für dich.
Ein Uraltspot einer braunen Limonade. Seit 70 Jahren gibt es nämlich mittlerweile eine kommerzielle Tochter des öffentlich-rechtlichen Rundfunks im Sendegebiet. 1955 gründete sich die Berliner Werbefunk GmbH, die später zur SFB-Werbung GmbH und mit der Fusion ORB-SFB zur RBB Media GmbH wurde. Ich sprach 2006 mit dem ehemaligen Geschäftsführer der Berliner Werbefunk GmbH, Bodo von Dinklage, der 1956 als Leiter vom Dienst beim SFB für die Werbung verantwortlich war, nachdem der Bayerische Rundfunk als erster in der ARD Fernsehwerbung einführte.
Eine Besonderheit, wir haben ja in Berlin immer eine Woche zeitversetzt die Programme und die Werbung des Bayerischen Rundfunks ausgestrahlt. Das wurde seinerzeit, da es ja noch keine Möglichkeit war, das per Leitung nach Berlin zu geben, wurde per Flugzeug hergebracht und dann in Berlin gab es noch kein Radar. Also manchmal landeten die Maschinen nicht, wie wir es erwarteten. Es war eine aufregende Sache. Es kam manchmal in letzter Minute, so zum Beispiel einmal ein Werbespot, den wir hätten herausnehmen müssen, der nur in Bayern laufen sollte, der aber von den Bayern noch nicht rausgeschnitten war. Und in letzter Minute kam die Filmrolle an, wir haben sie sofort gesendet und nun lief in Berlin 6 Emster-Tropfen, den es in Berlin gar nicht gab. Wir haben bis nachts um 11 Anrufe gehabt, wo es denn diesen 6 Emster-Tropfen gibt. Das war also ein durchschlagender Erfolg. Ich habe nächsten Tag gleich in Bayern beim 6 Emster-Tropfen angerufen und habe gesagt, die müssen unbedingt eine Filiale machen. So ein Erfolg, wie sie gestern hatten, das war für die natürlich auch neu. Es wurde daraufhin auch in Berlin eine Niederlassung für 6 Emster-Tropfen eingeführt.
6? Mm-mm. 6 Emter-Tropfen, der köstlich milde Magenbitter, in jedem Haus der Retter in der Not.
In Berlin fingen wir dann 1957 an, Live-Werbung auszustrahlen, und zwar für ein Berliner Möbelhaus. Dieses Möbelhaus kam jeweils mit einem Zimmer, das vorgestellt wurde, also Möbeln dieses Zimmers. Diese Möbel wurden aufgestellt, im Studio aufgebaut. Wir hatten Versatzwände dafür herstellen lassen, sodass jeweils in kurzer Zeit in andere Dekorationen dieses Zimmer hineingebaut wurde. Dann wurde die Werbung gemacht. Ich hatte seinerzeit die Regie dieser Werbespots. Und es ging ein ganzes Jahr lang. Und es war die einzige Live-Werbung im Fernsehen, die wir in Deutschland hatten.
Von dieser halben Stunde von 19.15 Uhr bis 19.45 Uhr, wie hoch war der Werbeanteil?
Wir durften bis zu 6 Minuten Werbung ausstrahlen. In der Anfangszeit war das aber gar nicht möglich. Es war sehr schwer, überhaupt 3 Minuten voll zu bekommen. Der Rest zum Programm, das jeweils so um die 22 Minuten lang war. Der Rest wurde mit Maxel oder Bärchen oder Löwen gefüllt. Zunächst mal in Bayern Maxel und natürlich dann auch in Berlin. Und dann kam in Bayern ein Löwe und wir haben mit einem Bären angefangen, Zeichentrickfiguren. Und die wurden jeweils in der Länge dafür ausgesucht, sodass man dann diese halbe Stunde voll weg.
Verschwenderisch lüsterne Zungen werden befriedigt. Im Afrikola-Rausch. Mabel aus San Francisco. Sie hat die schönste Zunge Kaliforniens. Afrigläser. Stapelbar. 3 Stück, 1,65 Mark. Wild im Afrikola-Rausch. 1971 wird bewiesen, dass die Elektrizität in den Kniekehlen bei Erregung dieselbe ist, die Haare zu Berge stehen lässt. Sexy, Mini, Super, Flower, Pop-Up-Cola. Alles ist in Afrikola.
Für viel Aufregung sorgte damals dieser Afrikola-Spot, weil da auch ein bisschen mit weiblichen Attributen geworben wurde. Können Sie sich erinnern, dass es sowas gab wie Auseinandersetzung hinter den Kulissen in der Sendeanstalt mit dem Rundfunkrat, dass die sagten, also so eine Werbung wollen wir nicht im Fernsehen?
Oh ja, wir hatten viel solche Probleme. Also wir mussten jugendfrei sein. Wir hatten Probleme mit dem Rundfunkrat. Auch im Zusammenhang mit natürlich leicht bekleideten Tänzerinnen und dergleichen. Oder ein Lufthansa-Spot, wo ein im Oberkörper nackter Mann im Waschzober saß und sich in Japan bedienen lässt, wo Lufthansa für einen Flug nach Japan warb. Es war außer dem Oberkörper nichts zu sehen und trotzdem man argumentierte, man könnte sich ja was dabei denken. Also wir hatten damals ziemlich haarige Diskussionen. Wir machten ja auch hier SFBs Sandmännchen, im Übrigen auch finanziert durchs Werbefernsehen. Und das Sandmännchen sollte nicht im Zusammenhang mit Werbung laufen. Man würde die Kinder an Werbung ranführen. Sehr lange Rededuelle hin und her, ob man überhaupt zulassen dürfe, dass im Zusammenhang mit der Werbung auch das Sandmännchen laufen dürfe. Es gab Diskussionen, die zum Beispiel bis zum Abgeordnetenhaus gingen. wo Werbespots zu laut waren und man die Lautstärke der Werbespots stark monierte, die wir ja nicht verändert haben. Wir kriegten ja angelieferte Werbespots, sodass man also versuchte, die Werbeindustrie darauf hinzubringen, dass sie doch nicht so lautstarke Spots ausstrahlen. Aber rein technisch waren die in Ordnung. Nur die hatten das aufgenommen mit einem Begrenzer. Und das Volumen wirkte eben stärker. Und dazu gab es sogar eine Debatte im Abgeordnetenhaus.
Hier kommt das Superschnäppchen. Greifen Sie zu. Noch günstiger und besser als je.
Muss das so laut sein?
Sonst hört mich doch keiner.
Na, so hört keiner zu.
Ist doch alles drin, drum und dran.
Einfach zu viel, penetrant.
Lauter ist doch besser.
Du bist im Radio, Junge, ganz nah dran.
Einer der Vorteile?
Ja, wenn man sie richtig nutzt.
Denn jeder hört es.
Jeden Tag mehrmals.
Da kann man mitsingen.
Und das steckt an.
Und macht glücklich.
Das ist eben die Stärke.
Vom Radio?
Und der Werbung im Radio.
Radio.
Werbung, mit der Sie rechnen können.
Am besten gleich bei ard-werbung.de.
Seit 70 Jahren gibt es also ein kommerzielles Beiboot des öffentlich-rechtlichen Rundfunks in Berlin. Die Geschäftsführerin der heutigen RBB Media GmbH ist Anja Melage, die ich ganz herzlich in der Leitung begrüße. Warum braucht eine öffentlich-rechtliche Rundfunkanstalt überhaupt eine kommerzielle Tochter? Warum kann das der RBB nicht allein?
Das ist tatsächlich gesetzlich vorgeschrieben, Herr Wagner. Hallo, ich freue mich sehr, hier zu sein. Danke für die Einladung. Sie haben es schon gesagt, wir sind ein kommerzielles Beiboot und als hundertprozentige Tochter tatsächlich vor all die Thematiken zuständig, die kommerzieller Natur sind, also mit Gewinnerzielungsabsicht, damit das tatsächlich auch stark getrennt bleibt von der Anstalt öffentlichen Rechts. Und so arbeiten wir in der RBB Media auch, flexibel, wirtschaftlich, und unterstützen den RBB auf Augenhöhe in ganz, ganz vielen Themen und Bereichen.
Also der RBB bekommt Einnahmen aus dem Rundfunkbeitrag und aus kommerziellen Aktivitäten. Deswegen braucht es eine extra GmbH und das seit 70 Jahren im Sendegebiet, zumindest erstmal für den SFB und dann später durch die Fusion ORB-SFB dann auch der RBB. Ich bekomme sehr oft die Frage, warum der RBB überhaupt Werbung im Hörfunk platziert, weil im Fernsehen macht das ja nicht, also im eigenen RBB-Fernsehen und auch online ist das nicht gestattet. Ist das noch so ein Rudiment aus längst vergangener Zeit oder weswegen gerade im Radio?
Ja, das System des öffentlich-rechtlichen Rundfunks bzw. seiner Finanzierung beruht ja tatsächlich auf der sogenannten Mischfinanzierung. Das heißt, sie haben im Wesentlichen den Rundfunkbeitrag und darüber hinaus in limitierter Form die Möglichkeit, Werbung zu schalten. Und diese Limitierung ist über die vergangenen Jahrzehnte gewachsen. Wir haben in den 6 Radiosendern des RBBs die Möglichkeit, bis zu 90 Minuten im werktäglichen Durchschnitt Werbung zu schalten. Darüber hinaus haben wir im Übrigen auch im RBB-Fernsehen die Möglichkeit, Sponsoring zu ermöglichen für Unternehmen.
Unterschied Werbeclip und Sponsoring ist welcher genau?
Das Sponsoring ist tatsächlich ganz klar limitiert auf das Presenting einzelner Sendungen. Das heißt, sie machen dort keine inhaltliche Werbung für ihr jeweiliges Produkt, sondern präsentieren ihr Unternehmen.
XY präsentiert die folgende Sendung.
Genau.
Während RBB 24 Inforadio nach meiner Wahrnehmung in den letzten Jahren auch Werbung hatte, aber kaum zu spüren war, hat Radio 1 sehr viel Werbung. Das ist zumindest die Beobachtung auch von meiner Hörerschaft des Medienmagazins. Und die fragen mich auch immer wieder, woran liegt das überhaupt, dass das so unterschiedlich verteilt ist und warum gerade bei Radio 1 so viel Werbung?
Die unterschiedliche Verteilung geht sehr stark nach der Nachfrage. Und Radio 1 ist an der Stelle insbesondere von seinen Reichweiten her und auch von seiner Hörerschaft sehr beliebt bei Unternehmen. Und hier werden entsprechend mehr Werbespots nachgefragt.
Das Werbevolumen müsste sich jedoch laut der Medienpolitik im letzten RBB-Staatsvertrag, also ab 1. Januar 2024, merklich reduziert haben. Um wie viele Minuten gibt es jetzt tatsächlich weniger in der Summe Werbung beim RBB und was heißt das in Verlusten bei den Werbeeinnahmen?
Das kann man so rum gar nicht sagen. Tatsächlich hat der neue Staatsvertrag eine Limitierung der Radiowerbung auf 90 Minuten im werktäglichen Durchschnitt.
Was war das vorher?
Das ist sozusagen die neue Grenze, die vorher in der Form nicht existiert hat. Und dann richtet es sich logischerweise immer nach dem aktuellen Marktgeschehen und nach der entsprechenden Auslastung. Darüber hinaus hat der neue Staatsvertrag uns die Möglichkeit von Lokalwerbung genommen. Das heißt, ganz spezifisch zum Beispiel in Cottbus zu schalten. Und während der erste Teil uns in gewisser Art und Weise limitiert in unseren Umsatzpotenzialen, ist der zweite Teil eben ein echter Wegfall von Werbeflächen, die wir heute lokalen Werbetreibenden nicht mehr anbieten können.
Das war, wenn ich das richtig in Erinnerung habe, jahrelang eine Forderung einerseits des Verbands Privater Rundfunk und Telekommunikation, jetzt VNet, und andererseits auch der Lokalwerbetreibenden, die also auch quasi die Lokalmedien unterstützen wollten, und dass das Geld nicht zum großen RBB fließt. Aber in Summe ausgedrückt, wie viel Mindereinnahmen haben Sie?
Wir hatten im letzten Jahr Mindereinnahmen von knapp 2 Millionen Euro. Tatsächlich ist es so, dass wir nicht glauben, dass diese Werbeabnahmen in der Höhe auch den anderen privaten Radioanbietern entsprechend zugutekommen. Wir gehen ganz stark von einer Verlagerung in Richtung der großen Tech-Plattformen aus, Amazon, Google, Meta, die davon entsprechend profitieren.
Das war hier auch mal Thema im Medienmagazin, kann ich mich erinnern. So vor rund 20 Jahren gab es schon Warnungen auch aus der werbetreibenden Industrie, die gesagt haben, lasst uns um Gottes Willen die Werbeumfelder von öffentlich-rechtlichen Sendern erhalten, weil damit die Gattung Werbung beschädigt würde, weil ungefähr die Hälfte ja öffentlich-rechtlich bestrahlt wird in der Bundesrepublik Deutschland, und nicht der öffentlich-rechtliche Rundfunk sei der Gegner, sondern tatsächlich die großen Googles, YouTube und so weiter. Aber Try and Error, vielleicht kommt man nochmal zurück, oder ist das nicht eher so, dass das Lineare zurückgeht? Der ARD-Vorsitzende und Intendant des Hessischen Rundfunks, Florian Hager, hat eine Prognose abgegeben, dass ungefähr so 2030 eine Pattsituation ist, lineares und nonlineares Ausstrahlen. In den USA kann man das jetzt schon sehen, wie wir vorhin hörten von Thomas Lückerath, jetzt schon sehen, dass dieses Patt erreicht ist. Fürchten Sie da nicht sowieso grundsätzlich einen Rückgang der Werbeeinnahmen?
Das ist genau richtig, Herr Wagner. Und das ist tatsächlich auch der Grund, aus dem wir die Notwendigkeit von digitalen Erlösmodellen sehen. Es ist zwangsläufig so, dass mit dem Reichweitenrückgang, mit dem linearen Reichweitenrückgang eben auch absehbar ist, dass unsere Erlöse zurückgehen werden. Und ich komme nochmal auf die Mischfinanzierung zurück. Es ist heute so, dass der Werbeanteil, es sind ein bisschen ältere Zahlen, aber circa 1,20 Euro ausmachen würde, die der monatliche Rundfunkbeitrag höher wäre, wenn wir keine Werbemöglichkeiten haben. Und jetzt gucken wir auf den Markt. Durch die Digitalisierung gehen eben die linearen Reichweiten zurück. Damit gehen die linearen Erlösmodelle zurück. Und ich verstehe auch, dass man von Werbung so ein bisschen halten kann, was man möchte. Aber wenn wir mal auf das ARD-Vorhabenprogramm gucken, das heute im Linearen schon mit Werbung belegt ist, warum sollte das im begrenzten Maße nämlich auch in der Mediathek mit Werbung befüllt werden? Es ist halt dieser Beitrag zum Beitrag. Wenn man die Systematik der Mischfinanzierung so fortführen möchte, dann sollte man auf jeden Fall auch die Möglichkeit von digitalen Erlösmodellen haben.
Ist das jetzt Ihre Einzelmeinung als RBB-Media-Geschäftsführerin, oder macht man sich beim öffentlich-rechtlichen Rundfunk generell diese Überlegung und vielleicht auch Überlegung dahingehend, die Politik zu überzeugen, in der Mediathek werben zu dürfen?
Also eine Einzelmeinung ist das sicherlich nicht, aber die Meinungsbandbreite in der ARD, auch intern, aber eben auch extern, ist sehr breit. Und ich verstehe, wie gesagt, auch jeden, der Vorbehalte gegen Werbung hat. Am Ende ist unsere Hauptfinanzierungsgrundlage der Rundfunkbeitrag, und über den werden unsere Programme und Inhalte im Wesentlichen finanziert.
Wenn sich der RBB andere Werbemöglichkeiten ausdenkt, also das machen ja auch Zeitungen und Zeitschriften, die machen Veranstaltungen, die geben viel in Merchandising hinein. Also da gibt es ja noch andere Erlösquellen als die berühmte Spotwerbung.
Also grundsätzlich glaube ich, dass die Art von Werbeformen durchaus weiterhin eine gute ist und dass diese wirklich sehr strikte Trennung, die wir im öffentlich-rechtlichen Rundfunk zwischen Werbung und Programm einhalten, und wenn Sie über Mischformen oder andere Erlösquellen sprechen, dann gehen Sie ja immer in die Richtung, dass die eine gute ist.
Ja, das Sandmännchen zu verkaufen ist ja erstmal nicht schlecht.
Ja, das ist ein super Beispiel, weil das machen wir tatsächlich auch schon. Und ich möchte es einfach aus einer anderen Perspektive betrachten. Also wir lizenzieren für die Hörerinnen und Hörer, die es nicht wissen, den Sandmann als Marke an Lizenznehmer, die daraus dann entsprechende Produkte haben und machen und zum Verkauf anbieten, beziehungsweise wir bieten die auch über unseren eigenen Online-Shop an. Das ist eine Art und Weise und das ist ein wichtiges Instrument, um diese Marke am Leben zu erhalten. Diese Marken sind eben nicht nur rein über den digitalen oder linearen Konsum im Fernsehen oder in den Mediatheken in den Leben der Zuhörerinnen und Hörer oder der Fernsehzuschauer, sondern sie sind eben auch Teil des Lebens, indem sie im Kinderzimmer sind und im Eisregal und in der Keksbox etc. pp. Und ich glaube einfach, dass es total wichtig ist und das ist mir persönlich auch ein Anliegen. Ich bin Mecklenburg-Vorpommeranerin. Der Sandmann und seine Freunde waren schon die Helden meiner Kindheit und ich finde es einfach schön, die für die Zukunft zu erhalten. Und auch es möglich zu machen, sie zu erleben.
Ist das denn noch ausbaufähig? Oder haben Sie schon, sagen wir mal, alle Marken des RBB daraufhin abgeklopft, ob man da noch was anbieten kann, zum Beispiel in Form von Taschen oder anderen Kugelschreibern, T-Shirts und so weiter, was es da alles so auf dem Markt gibt?
Ich glaube, ausbaufähig ist alles. Der Fantasie sind da keine Grenzen gesetzt. Und unsere Kolleginnen und Kollegen in der RBB Media sind da auch immer wieder mit vollem Elan und voller Kreativität im Austausch mit den Kolleginnen und Kollegen des RBBs. Aber es ist jetzt kein Thema, was jetzt irgendwie den riesen kommerziellen Erfolg bringt. Wie gesagt, es geht auch wirklich darum, diese Marken im täglichen physischen Leben zu erhalten. Und das halte ich einfach auch für unendlich wichtig.
Ein weiteres Standbein, was in den letzten Jahren so an Fahrt aufgenommen hat, was ursprünglich mal gekoppelt war an die Erfindung des Rundfunks, gerade an die Erfindung des Haus des Rundfunks mit dem großen Sendesaal, mit dem kleinen Sendesaal, war auch der Veranstaltungsbetrieb. Das war eine Zeit lang zu Beginn auch ein Kulturort, ein Veranstaltungsort, ist dann irgendwie eingeschlafen, als diese elektronische Vermittlung in jedes Haus hinein dann den Vorrang hatte. Und jetzt gibt's sowas wie ein Revival. Der große Sendesaal ist relativ gut ausgebucht, wie ich das mitbekommen habe. Die Dachlounge des RBB im Fernsehsendezentrum ist gut besucht. Aber das Haus, das Fernsehsendezentrum, steht zum Verkauf. Wie gehen Sie denn mit dieser Tatsache um, dass da möglicherweise ein lukrativer Veranstaltungsort dann einen neuen Besitzer bekommt?
Also grundsätzlich muss man differenzieren. Wir betreiben als RBB Media für den RBB die Dachlounge, das sogenannte Studio 14. Im 14. Stockwerk gibt es eine Location, die im Wesentlichen für das Programm genutzt wird, aus der Live-Programm gesendet wird und über die wir möglich machen, dass Zuschauerinnen und Zuschauer live Moderatoren erleben, Podcast-Aufzeichnungen miterleben, Radiosendungen live erleben, also wirklich hautnah an das Fernsehen des RBBs kommen und an die Produkte des RBBs. Das betreibt die RBB Media, weil so ein Studio auch eine wirtschaftliche Komponente hat und wir uns entsprechend über Zweitnutzung wie den Bar- und Restaurantbetrieb, das ist verpachtet, beziehungsweise über die Verpachtung als Event-Location eine zusätzliche Finanzierung für diesen wunderschönen Ort, für diese wunderschöne Terrasse entsprechend ermöglichen wollen. Und das halte ich auch für absolut wichtig. Die Sendesaalvermietung findet im Wesentlichen über den RBB selber statt. Dort finden zu einem Großteil RBB-Veranstaltungen statt, beziehungsweise die unserer Orchester und Chöre.
Aber nochmal zu der Frage, wenn das Fernsehsendezentrum veräußert wird, das ist ja der Plan, also das wird geprüft, aber mit der Option, es dann tatsächlich auch zu veräußern, dann fehlt Ihnen ja diese attraktive Location oder sind Sie dann wieder Untermieter? Wie planen Sie selbst?
Wir planen das selbst gar nicht. Solange es diese Location gibt, betreiben wir die mit vollem Elan und ganzem Einsatz für den RBB. wenn die Location nicht mehr zur Verfügung steht, dann ist es, glaube ich, eine weniger, den RBB erlebbar zu machen. Aber wir haben ja noch viele andere Möglichkeiten. Und das werden wir dann zu dem Zeitpunkt, denke ich, auch irgendwie nutzbar machen.
70 Jahre RBB Media GmbH, einschließlich der Vorgängerorganisation. Was planen Sie denn für sich jetzt, außer dass Sie natürlich Geburtstag feiern und vielleicht die eine oder andere Anekdote sich erzählen und auch auf LinkedIn posten? Gibt es irgendwas, was Sie jetzt sagen, das muss in der Zukunft realisiert werden, um den RBB und den kommerziellen Teil davon zukunftsfähig zu machen?
Grundsätzlich sind wir, denke ich, wie jedes andere Unternehmen mit den gleichen Herausforderungen ausgestattet. Ich nenne einfach nur die Schlagwörter Digitalisierung, Prozessoptimierung, Stärkung unserer Vertriebskanäle in entsprechenden Marktumfeldern, wirklich gute und greifbare Marketinginstrumente. Wir haben also alle Herausforderungen, die der RBB auch hat, im ganz Kleinen mit 60 Kolleginnen und Kollegen. Und da sind wir dran. Wir haben unsere Organisation neu strukturiert. Wir haben die entsprechenden Prozesse neu aufgesetzt. Und das alles immer mit dem Fokus, den RBB als 100%ige Tochter zu unterstützen. Das heißt, in dem Moment, in dem es Themen gibt, die wirtschaftlich gedacht werden müssen, stehen wir bereit und unterstützen den RBB. Und ich glaube, das ist dann Teil der Zukunftsfähigkeit, auch wenn es natürlich ein ganz, ganz kleiner Teil des RBBs ist. Sie haben das Eingangsbeiboot genannt, der eher mitfährt.
Dann wünsche ich Ihnen, dass Sie über die Klippen der Digitalisierung kommen, über die Klippen des Nonlinearen.
Vielen Dank.
Und bedanke mich ganz herzlich bei Anja Mehlage. Sie ist Geschäftsführerin der RBB Media GmbH und feiert zusammen mit ihren Kolleginnen und Kollegen jetzt 70 Jahre. 1955 gab es also die Vorläuferorganisation beim Sender Freies Berlin. Vielen Dank für das Gespräch.
Vielen Dank, Herr Wagner.
Medienmagazin Podcast. Bonustrack.
Und passend zum Thema Werbung habe ich aus dem Medienmagazin-Archiv einen Ausschnitt aus der Ausgabe vom 4. November 2006 und 30. Dezember 2006 für Sie herausgesucht. Da war die bundesdeutsche Fernsehwerbung 50 Jahre alt. Aber es gibt auch eine kleine Würdigung der DDR-TV-Werbung. Doch zu Beginn bundesrepublikanische Werbung.
Halt, mein Freund, wer wird denn gleich an die Decke gehen? Greife lieber zur HB, dann geht alles wie von selbst. HB ist eine Filterzigarette, die schmeckt. HB rauchen heißt frohen Herzens genießen.
Das HB-Männchen mit einem Bekanntheitsgrad von 96% von 1957 bis 84 auf deutschen Bildschirmen in die Luft gegangen. Ich habe mich immer gefragt, vielleicht Sie ja auch, was das Männchen da so flucht. Und vielleicht ist dies ja eine Radiopremiere, denn es ist eigentlich rückwärts, was dort abgespielt wird. Hören wir mal rein. Ja. Ja, das war jetzt schon umgedreht und man hörte irgendetwas, was auch nicht so richtig zu verstehen war. Ich habe das Ganze mal ein bisschen entschleunigt, also langsamer aufgezeichnet. Jetzt ist es wieder rückwärts gewesen. Nach der nächsten Musik von Beck hören wir die Auflösung. Radio 1 Medienmagazin, jetzt bis zum Schluss noch zum Thema 50 Jahre deutsche Fernsehwerbung. Und nun, wie versprochen, der HB-Spot rückwärts und langsamer. Oh.
الشمس صباحا قوم أدي عملها المحتوم كل بيت ولكل الناس ميلة من كل مقال بس البيت وعزابي كان لازم
Also was da wie rückwärts schon wieder klang, ist aber wirklich vorwärts und das ist meiner Meinung nach arabisch. Also wer jetzt vielleicht von den geneigten Medienmagazin-Hörern das verstanden hat, der schicke mir doch bitte eine E-Mail. Das würden wir dann nächste Woche hier gerne übersetzen wollen unter medienmagazin@radio1.de. Und wer das eben nicht richtig verstanden haben sollte, obwohl er arabisch kann, der kann sich ja dann den Podcast eine Stunde nach der Sendung einfach runterladen und laden und sich das dann sozusagen immer wieder hin und zurück spielen. So, aber wie gesagt, 50 Jahre deutsche Fernsehwerbung, 3. November 1956, der Stichtag.
Das Fernsehen versetzt den Betrachter in den Zustand einer leichten Hypnose. Wunderbar befreit von den Sorgen und Spannungen des Alltags, versinkt der Betrachter in eine Welt des Traums. Das Fernsehen entrückt uns den Sorgen, lässt uns dem Alltag entschweben, bringt Ruhe und Entspannung. Auch das Werbefernsehen.
Die Reise zum Mond ist keine Utopie mehr. Kühnheit prägt unser Jahrhundert und sie ist kühn. Die Mischung der Peter Stuyvesant, die die verschiedensten Fahrwerke vereint zum Duft der großen, weiten Welt.
Erntedankfest in Kenia, Ostafrika. Zu Ehren des Tchibo Kaffee-Experten.
Ich finde Omo einfach prima. Wenn ich meine schmutzige Wäsche in die Omo-Lauge lege, merkt man sofort, dass sich der Schmutz löst.
Und was ist das Besondere für Sie an Omo?
Dadurch, dass ich im Ruhrgebiet wohne, ist unsere Wäsche besonders schmutzig und auch fettig. Darum nehme ich Omo, weil es so wunderbar wäscht.
Ich bin gern Hausfrau. Und ich lasse mich gerne ein bisschen verwöhnen.
Porträt einer Frau, die mit Palmolive spült. Als wir sie fragten, warum, sagte sie:
Ich glaube, ich bin ziemlich anspruchsvoll und, naja, eben deshalb.
Das milde Palmolive mit der ergiebigen Spülkraft.
Mutti, Mutti, er hat überhaupt nicht gebohrt.
Holen Sie sich die bunte Welt nach Hause.
Der gebildete Mensch sagt nur Persil. Persil und nichts anderes.
Ja, wer hätte das gedacht? 50 Jahre ist das her. Seitdem gibt es im bundesdeutschen Fernsehen Fernsehwerbung. Erfinder ist der Bayerische Rundfunk und ich begrüße jetzt in München Sabine Rittner vom Historischen Archiv des Bayerischen Rundfunks. Grüß Gott nach München.
Grüß Gott nach Berlin.
Was ist denn darüber bekannt, warum der Bayerische Rundfunk, ausgerechnet der Bayerische Rundfunk, die erste Anstalt war, in der Fernsehwerbung gesendet wurde? Was wissen Sie da?
Also das damals neue Medium Fernsehen war ja prädestiniert zur Verbreitung von Werbung. Somit war Werbefernsehen natürlich ein Thema, das im Raum lag. Im Hörfunk gab es ja bereits seit 1949 Werbesendungen, ebenso im englischen und im amerikanischen Fernsehen. Allerdings war innerhalb der ARD die Haltung zu diesem Thema nicht einheitlich. Zum Beispiel SDR, NDR und WDR waren absolute Gegner des Werbefernsehens. Und beim
Wissen Sie, warum das war? Warum man dagegen war?
Werbefernsehen war damals sehr, sehr kontrovers diskutiert. Also es war die Frage, will man es überhaupt, will man sich damit beschäftigen? Und es hatte mehr oder weniger die Notwendigkeit, also man musste es dann irgendwann angreifen, sonst hätten es andere gemacht. Und ich denke, das hat der Bayerische Rundfunk relativ bald erkannt. Also die haben Handlungsbedarf gesehen und haben dann auch mehr oder weniger die Angelegenheiten im Alleingang begonnen und dann in der ARD Fakten geschaffen.
Wie hat denn die Medienpolitik darauf reagiert? Denn es gab ja dann plötzlich ja auch Einnahmen. Werbefernsehen hat ja mal den Grund, dass dann auch Geld in die Kasse kommt. Aber das musste doch alles sicherlich staatsvertraglich und richtig für alle Rundfunkanstalten der ARD dann irgendwie geregelt werden.
Also es war ja so, dass Träger nicht die Rundfunkanstalten selbst waren, sondern die Tochtergesellschaften, also die GmbHs, die durchaus Werbung machen konnten. Und es war aber am Anfang vereinbart, dass der Gewinnüberschuss der Kulturhilfe in Bayern zugutekommen sollte. Also es war nicht ein Ertrag, den man dann ins Programm steckte, sondern der kulturelle Aufbau in Bayern sollte gefördert werden.
Jetzt mal vielleicht zu dem eigentlichen Werbefenster im Programm. Mhm. Zu welcher Stunde liefen denn und vor allen Dingen wie viel Spots?
Es war von 19.30 Uhr bis 20 Uhr, also bis Einführung des Werbefernsehens gab es ja dann eine Pause. Um 19.30 Uhr endete das Regionalprogramm, um 20 Uhr begann die Tagesschau. Und in der Zeit hat man eben diese Sendung geschaltet, die hieß zwischen 19:30 und 20:00. Und es waren 6 Minuten Werbung und 19 Minuten Rahmenprogramm.
Woraus bestand das Rahmenprogramm?
Das waren ganz neue Formate, also Quiz, alles oder nichts, kurze Berichte über Sportereignisse, kurze Kurzformen von Sendungen, die man dann eben aufgrund dessen neu entwickelt hat.
Aber man musste ja auch die Werbeclips irgendwie drehen. Gab es dafür Spezialisten aus der Kinobranche?
Das waren das waren Produktionsfirmen, die das im Auftrag der Bayerischen Werbefernsehen GmbH übernommen hatten.
Der erste Spot war ein ziemlich langer Film über Persil mit Beppo Brehm und Liesel Karstadt.
Xavier, da schau her, was du wieder gemacht hast. Also du bist doch ein richtiger Dreck.
Sprich's nicht aus, wir sind ja nicht daheim.
Aber du benimmst dich so, als wenn du daheim wärst. Ich, wenn Wirt wär, mein Lieber.
Aber was wäre dann, wenn du der Wirt wärst?
Nausschmeißen hätte ich dich.
Mahlzeit, die Herrschaften. Oh, ein kleines Malheur. Gisela, Serviette.
Entschuldigung, bitteschön.
Aber ich bitte Sie, das kann doch vorkommen. Dafür gibt's doch Gott sei Dank Persil. Nicht wahr, gnädige Frau? Wünsche weiterhin gute Speisen.
Danke. Siehst, Liesel, das ist eben der Unterschied zwischen dir und dem feinen Mann.
Was?
Naja, du machst allebei gleich ein Trara und ein Theater, wenn bloß so ein kleines Fleckerl auf den Tisch stecken kommt. Der gebildete Mensch sagt nur Persil. Persil und nichts anderes.
Wie kam es zu diesem ersten Spot überhaupt?
Es war ja so, dass 1954 der Bayerische Rundfunk mit der Firma Henkel einen Pachtvertrag über ein Grundstück auf dem Wendelstein abschloss. Dort sollten Senderanlagen gebaut werden und bereits in diesem Pachtvertrag wurde festgelegt, falls es Werbung im Fernsehen geben würde, dann hätte die Firma Henkel den Vorrang. Also man sieht daran schon, dass die Wirtschaft sehr interessiert war an dieser Möglichkeit.
So, dem habe ich es aber gegeben.
Wem?
Na, dem Chef. So eine Frechheit. So eine Unverschämtheit. Und weißt du was? Jetzt gehe ich.
Aber Lisa.
Nein. Ich lasse mir ja nicht alles gefallen.
Hallo. Frauengold nehmen.
Ja, Frauengold nehmen. Und man kann über den Dingen stehen und objektiver urteilen.
Es war mein Fehler, Herr Direktor. Ich hatte nicht aufgepasst. Und ich möchte mich dafür entschuldigen.
Versuchen auch Sie einmal Frauengold. Die Frau, die sich lebensfroh und jugendfrisch fühlen will, nimmt Frauengold. Frauengold gibt auch Ihnen den rechten Schwung.
Aus heutiger Distanz sind die sehr, ja, teilweise sicherlich unfreiwillig komisch, diese Spots. Damals hatten Sie ja wirklich die Aufgabe, den Verkauf anzukurbeln und nicht eher vom Produkt abzulenken. Gab es so etwas wie eine Wirkungsforschung, wo die Akzeptanz gemessen wurde, die Einschaltquote und dann auch anhand dieser Daten Werbung optimiert wurde?
Also es gab eine sehr zeitnahe Untersuchung von Infratest, die startete im November 1956, also gleich nach Einführung des Werbefernsehens und ging bis 1957. Befragt wurden damals 1300 Haushalte und das Ergebnis zeigt, dass die Akzeptanz sehr groß war. Also 66% der Befragten gaben an, dass sie Werbefilme gern sahen und vollkommen abgelehnt wurde das Programm nur von 4% der Befragten. Das Werbefernsehen mit den kurzen Filmchen, mit den ganz intelligent gemachten Spots, das war durchaus unterhaltsam auch, dass denen Spaß gemacht hat.
Also ein positives Echo bei den Zuschauerinnen und Zuschauern, aber wie war es mit anderen Medien, zum Beispiel im Printbereich? Gab es da nicht doch Befürchtungen vielleicht, dass die Firmen ihre Werbemittel nicht aufstocken, sondern eher dann alles Geld ins Fernsehen stecken?
Ja, also ganz vehement dagegen waren natürlich die Zeitungs- und Zeitschriftenverbände, auch einzelne Verlage. Allen voran war das der Springer Verlag in Hamburg. Einerseits fürchteten die sicher die Konkurrenz des Fernsehens, andererseits gab es aber damals auch schon Bestrebungen auf ein privates, werbefinanziertes Fernsehen. Und also die Verlage waren nicht gegen Werbefernsehen, sondern die waren dagegen, dass der öffentlich-rechtliche Rundfunk Werbefernsehen ausstrahlte.
50 Jahre Fernsehwerbung, damals Pionierleistung vollbracht vom Bayerischen Rundfunk. Im Studio in München war die Kollegin Sabine Rittner vom Historischen Archiv. Ich bedanke mich.
Danke, wiederhören.
Was darf sonst noch sein? Kapern. Kapern bekommen wir leider erst morgen wieder, gnädige Frau.
Was?
Keine Kapern?
Tut mir leid, gnädige Frau.
Und Sie wollen ein Delikatessgeschäft sein, dass ich nicht lache? Wie stellen Sie sich das eigentlich vor, Fräulein? Keine Kapern.
Oh. Hallo, Frauengold nehmen.
Frauengold zur Beruhigung beim Einkauf, das hätte erst recht in der DDR die Gemüter beruhigen können. Trotz der Mangelwirtschaft gab es aber auch dort ab 1959 im deutschen Fernsehfunk Werbung. Ich fragte Simone Tippach-Schneider, die DDR-Fernsehwerbung wissenschaftlich untersuchte, wie diese Idee dazu geboren wurde.
Anfang der 60er Jahre kann man nicht unbedingt nur von der Mangelwirtschaft sprechen. Anfang der 60er Jahre hat die Konsumpolitik, die man 1958 ins Leben gerufen hatte, erste Früchte gezeigt. Auch das Chemieprogramm, das ja auch vorsah, ganz alltägliche Dinge massenhaft herzustellen, elektrische Konsumgüter, neue Stoffe, neue Produkte, die mussten bekannt gemacht werden. Es gab tatsächlich unwahrscheinlich viele neue Produkte und außerdem war das Fernsehen schon immer auch ein Propagandainstrument, wo man nicht nur Politik gegeneinander ausspielte und vorführte, sondern auch die Produkte zeigte, die natürlich besser und schöner sein sollten und man durchaus in den Westen hineinstrahlen wollte, wie toll der Konsum in der DDR ist. Es geht durch alle Alltagsdinge, bleiben wir mal bei der Küche, die wird revolutioniert durch die Haushaltsgeräte, elektrische Küchenmaschinen, aber auch Kosmetik, die natürlich auch neu revolutioniert wird durch Chemie. Da gibt es die Florena-Werbung zum Beispiel.
Heilkräftige Natur. Hautfreundlich, entzündungshemmend, heilkräftig Kamille. Aus dem Extrakt echter Kamillenblüten und den reinen Kamillenwirkstoffen Azulen und Bisabolol entsteht Florena Kamillencreme. Heilkräftige Natur in der blau-weißen Dose mit der vollreifen Kamillenblüte.
Sie unterscheiden sich natürlich von Westwerbung, weil es erstmal viel mehr Werbespots gab, diese auch viel üppiger und bunter waren und auch viel mal mit Übertreibung gearbeitet haben. Also um es mal kurz zu sagen, eine lila Kuh hätte es in der DDR nie gegeben, eine rote auch nicht. Schon, das verbietet schon der Name an sich. Das hat natürlich auch etwas Modernes, nämlich weg von jeglichem Kringel, weg von jeglichem Rosa, weg von jeglichem Plüsch.
Ein Mensch, der täglich kochen muss, spürt irgendwann mal Überdruss. Doch Schöpfergeist verzagt mitnichten, die kluge Frau fängt an zu dichten. Ein Kunstwerk wird der Rotkohlkopf, geformt für Schüssel oder Topf. Genial geschmacklich kombiniert und farbharmonisch nuanciert.
Und erstmal muss man sagen, die Leute, die Werbung in der DDR gemacht haben und Werbefernsehen, das waren wirklich Verrückte. Und die haben sich natürlich irgendwann auch geärgert, dass es immer weniger Produkte gab, für die sie werben sollten. Und wie soll man noch für Rotkohl werben in irgendeiner Form, weil da gab es ja keinen Hersteller im Besonderen. Also haben sich die Werbereimer, und da gab es einige, die im Prinzip tolle Ideen hatten, den Mut gehabt und auch den Gag gemacht und haben so richtig losgelegt, ja, bei der Rotkohlwerbung.
Für war ein Vitamingedicht. Lucullus selbst könnte es besser nicht. Seht nur, wie die Lippen schlecken. So köstlich kann nur Rotkohl schmecken.
1976 gab es dann in der DDR keine Rotkohl, wie aber auch keine andere TV-Werbung mehr. Verabschieden möchte ich mich am Ende des Radio 1 Medienmagazins mit der Telebärchenmusik des SFB-Werbefunks, die immer am Ende des Werbefernsehens erklang, als sich das Bärchen vom Funkturm auf eine Wolke schwang und schlafen legte. Letztes Medienmagazin im Jahr. Ich will nicht mit Schulden ins neue Jahr gehen. Sie erinnern sich vielleicht, wir hatten hier 50 Jahre Fernsehwerbung gefeiert und ich hatte Ihnen einen Spot vorgespielt, der ging so.
Halt, mein Freund, wer wird denn gleich an die Decke gehen? Greife lieber zur HB, dann geht alles wie von selbst.
Ja, und ich fragte Sie, ob Sie erkennen können, was das kleine Männchen sagte, und dazu spielte ich das Ganze auch nochmal rückwärts ein. Ja. So, und da hörte man, dass da irgendwie, obwohl das immer noch unverständlich ist, etwas mit Miele zu tun haben könnte. Und wenn man es ganz genau abspielt, ein bisschen langsamer.
Das Radio 1 Medienmagazin. 24.
Ja, 24 Stunden, dann hörte man, dass da wirklich tatsächlich arabische Klänge waren. Und ich fragte dann so in die Runde und bekam dann die Antwort von einem Hörer.
Ja, ich höre sozusagen das Medienmagazin als Zaungast über DVB-S und hatte den Werbespot gehört, habe davon im Büro erzählt und mein Kollege Raphael hat eine Schwester, die Arabisch versteht, hat ihr das mal vorgespielt und ich hatte noch einen anderen Kollegen, der kannte einen Araber und hat dem diese MP3-Datei auch mal vorgespielt und dabei kam dann folgende Übersetzung raus. Miele ist jeden Tag für jeder Mann und in jedem Haus da und die Miele-Waschmaschine, und wir nehmen an, dass er auf diese Waschmaschine deutet, der da spricht, macht ihre Arbeit und hilft bei der schweren Hausarbeit. Das ist so das, was wir zusammengetragen haben aus den beiden Übersetzungen.
Ja, Herr Pittmann aus NRW war das und ich fragte dann natürlich auch arabisch sprechende Leute und da gab es dann wieder eine Antwort von Gidon Windecker per E-Mail. Der sagte, alle Menschen von überall her, jeder Bey, also Herrscher, sollten die Ausrüstung, jeden Morgen sollst du die unvermeidbare Arbeit, im religiösen Sinne ein Gebet tun, mit allen Mitteln, jeder Bey die Ausrüstung sollte. Und das waren ja Fragmente, die nur rückwärts zu verstehen waren. Und da war ich dann unsicher und fragte dann aber, um das ganz genau abzuklären, den Redaktionsleiter bei der arabischen Redaktion Deutsche Welle TV, Mustafa Isayed, und er plädiert auch für einen Waschmaschinenspot.
Ich habe verstanden, dass diese Maschine, Waschmaschine, in jedes Badezimmer passen würde. Man sollte ihre Leistungshohe bewundern und jede Hausfrau ist so fasziniert von der Geschwindigkeit dieser Maschine.
Ist das aber typisch für Werbung auf Arabisch, was Sie da gehört haben, oder klingt das auch in Ihren Ohren etwas komisch?
Also es klingt auf jeden Fall komisch. Das war jetzt kein Hocharabisch und kein auch gepflegtes Arabisch für einen Werbespot. Es war eher so ein Dialekt, so ein bisschen Richtung Beduine. Für die Hausfrau möglicherweise am Anfang der Werbung angedacht als eine leichte Übung. Es ist eine leichte Sprache. Aber mittlerweile sind die Werbespots alle so sehr gut gemacht, dass sie auch eine Sprache benutzen, die überall verstanden wird.
Also kann man sagen, vielleicht zu Recht ist dieser Werbespot rückwärts und schneller abgespielt worden und dann dem HB-Männchen unterlegt worden. Das ist möglicherweise kein Werbespot, nach dem man sich so eine Waschmaschine kaufen würde.
Nein, keineswegs. Das würde man nicht ganz so ernst nehmen. Also die Sprache ist wirklich so ein bisschen zu einfach, zu platt, als dass man das als seriöse Werbung streuen kann. Das ist mittlerweile gar nicht so modern.
Gut, das war Mustafa Isayed. Er ist Redaktionsleiter der arabischen Redaktion bei DWTV. Und damit haben wir, bevor das Jahresende zuschlägt, doch noch die Schuld abgetragen und geklärt, was das eigentlich für ein Text war. Vielen Dank dafür.
Gerne.
Vielen Dank, dass Sie bis hierhin gefolgt sind und wenn Sie jemanden kennen, der an den Themen dieses Podcasts ebenfalls Interesse haben könnte, teilen Sie gern diesen Podcast. Empfehlenswert ist das Medienmagazin-Abo in der ARD-Audiothek. Nächste Woche Montag gibt es eine neue Podcast-Episode des Radio 1 Medienmagazins, aber ich freue mich natürlich auch, wenn Sie live am Radio dabei sind, immer samstags zwischen 18 und 19 Uhr. Bis dahin.
Radio 1 Medienmagazin.
Vergessen Sie nicht, Ihre Antennen zu erden.